Mann vor der Kamera seht, dann geht es oft um Krisen in Videospielen. Das sollte mir vielleicht zu denken geben, aber nicht heute. Denn heute reden wir mal wieder über eine Krise und vielleicht auch die glückliche Zukunft irgendwie, die potenziell uns doch ins Hause steht. Denn es geht um Paradox, das gleich zwei zusammenhängende Krisen in den letzten Monaten und Jahren durchgemacht hat. Eine vergleichsweise kleinere beim Kerngeschäft und eine viel größere bei so gut wie allem, was sie als Publisher anfassen. Und nun scheinen sie ein wenig in eine Charmoffensive zu gehen, mit den Leuten zu reden und mal zu versuchen, hier irgendwie wieder positive Stimmung zu schaffen. Und eine Person, mit der sie da geredet haben, ist mein Kollege Rainer Hauser. Hallo Rainer, du warst bei Paradox. Mit wem hast du geredet und was wirst du uns heute erzählen?
Ja, hallo. Erstmal freut mich, dass ich hier sein kann. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Deputy CEO und dem Chief Creative Officer zu reden. Also relativ hohe Tiere bei Paradox. Und es ging letztendlich darum, was ist schiefgelaufen, was wollen sie anders machen in der Zukunft. Also es war auch von ihnen aus bewusst das Thema auf die Probleme gelenkt und nicht so sehr, es ging nicht darum, welche neuen Spiele rauskommen oder sonst irgendwas.
Das ist ja tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass eine Spielefirma notorisch intransparent eigentlich so als Gesamtbild aktiv dazu einlädt, Journalist, komm her, lass uns über unsere Probleme reden. Zeigt aber auch vielleicht, wie der Zustand ist. Und um das heute fachgerecht abzudecken, habe ich mir noch zwei Leute eingeladen, die schon des Häufigeren und seit längerer Zeit über Paradox berichten. Steinwallen, du bist, was das angeht, eine absolute Institution in YouTube und Twitch Deutschland. Deine Patchnote-Videos sind immer die, wo ich selber hingehe, wenn was Neues zu Paradox rauskommt. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Kleiner Fun-Fact, als ich mit YouTube angefangen habe, hieß mein Kanal Steinwallen Paradoxe Strategie.
Oh, und ist es Teil der Krise, dass du diesen Namen schon lange gestrichen hast?
Nein, gar nicht. Und im Übrigen würde ich auch bestreiten, dass es sich hier um eine Krise handelt, aber da können wir gleich sprechen. Oh. Ich finde, das Wort ist ein bisschen zu fett.
Jetzt wirft er mir wieder vor, zu reißerisch zu sein. Es geht direkt los, ne? Keine 5 Minuten ohne diese subtile Unterschied. Ranger, du willst mich doch bestimmt auch kritisieren, ne? Oder?
Nee, ausnahmsweise, den Tag müssen wir uns im Kalender markieren, bin ich auf deiner Seite. Ich würde auch jetzt momentan von einer Krise von Paradox sprechen. Aber wo wir uns da befinden, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, an dem wir dann ansetzen müssen.
Ja, du bist ja im Strategie-Kosmos Deutschland noch etwas neuer unterwegs, aber ein aufsteigender Stern würde ich dich nennen. Und du hast es auch neulich schon mal das Thema behandelt in deinem eigenen Podcast, Fog of War, ne, den du mit Strategie-Ecke zusammen hast. Neulich ist groß gesagt, aber ich weiß, ihr hattet das Thema mal, soweit ich weiß, oder?
Das ist immer ein Thema, das mich viel beschäftigt, weil meine Karriere damit angefangen hat, dass ich halt Paradox Spiele auf Twitch gezeigt habe, auf YouTube gezeigt habe. Und irgendwann habe ich mich von den Spielen ein bisschen abgewandt, im Stream zumindest, und habe halt gesagt, ich bin unzufrieden mit dem, was momentan dort stattfindet. Und wollte das dann auch immer wieder mal nachhaltig darlegen. Jetzt hat sich dadurch irgendwie der Mythos etabliert, dass ich Paradox hassen würde. Aber dem ist gar nicht so, sondern das, was man liebt, muss man auch mal kritisieren können. Und da bin ich gerade an der Stelle.
Verstehe, ja. Es sei, glaube ich, noch mal ein Disclaimer angebracht. Das könnt ihr beide aber gleich noch mal bei euch, wie der Stand bei euch ist. Mindestens eine Person von uns, nämlich ich, hatte auch schon mal Sponsorings zu Paradox-Spielen auf Twitch, auf YouTube. Das sei angebracht. Das mag mit meiner Glaubwürdigkeit in dem Thema für euch machen, was ihr mögt. Das überlasse ich euch, aber es ist, denke ich, wichtig, das zu erwähnen. Ranger Steinwallen, wie sieht's bei euch aus?
War bei mir auch schon so, dass ich auch schon Sponsorings von Paradox hatte. Aber auch da lasse ich mich in meiner Meinung nicht beirren. Auch hier könnt ihr dann daraus machen, was ihr da möchtet.
Ja.
Ja, ich hatte auch Sponsorings, nicht nur, und ich wurde auch schon eingeladen zu Events. Auch das ist tatsächlich auch insofern eine Sache, die man erwähnen sollte. Wobei ich in diesem Punkt Sponsoring erwähnen möchte, dass ich ein bisschen anderes Finanzierungskonzept habe. Wenn ich Sponsorings mache, auch von Paradox, dann spende ich das Geld immer. Das sei dazu gesagt, aber nichtsdestotrotz, formal ist das natürlich korrekt.
Ja, es besser formal korrekt sein als hinterher nicht.
Absolut.
Aber tatsächlich finde ich das bei dir auch sehr cool und lobenswert. Deswegen kritisiert Ranger und mich hier mehr als Steinwallen, bitte.
Nein.
Und Rainer gar nicht. So, jetzt haben wir die Situation klar etabliert. Und ich denke, man kann auch klar etablieren, unabhängig davon, wir alle haben zu verschiedenen Zeiten, ich glaube, da nehme ich nicht so weit aus dem Fenster, irgendein Paradox-Spiel sicher zu unseren Lieblingsspielen gezählt. Bei mir ist es zum Beispiel Crusader Kings 3, was ich absolut großartig finde. Aber ich fange mal mit einem groben Abriss der Szene an und gebe dann an euch für verschiedene Details zu verschiedenen Punkten. Paradox hat in letzter Zeit, ob wir es Krise nennen oder nicht, ist eine andere Sache, aber sich mehrere Fehltritte erlaubt. Und das erstreckt sich auf zwei Bereiche. Das eine ist das klassische Paradox-Geschäft, was Hardcore-Strategietitel sind, die dann mit sehr vielen DLCs versorgt werden. Oft auch sehr vielen sehr guten DLCs. Ne? Also bei allen, die DLC in ihrer Mannigfalt kritisieren, Paradox ist oft ein Beispiel für gut und schlecht gleichermaßen, weil diese Spiele, irgendwann werden sie extrem teuer, wenn du das Komplettpaket haben willst, aber gleichermaßen werden sie auch sehr umfangreich und sehr tief, wenn du dann ein Stellaris mit allen Inhalten hast oder sowas. Allerdings gab es da wirklich einige DLCs schon jetzt über eine ganze Zeit und auch neue Releases, die bei der Community nicht so gelandet sind, wie man sich das gewünscht hätte. Victoria 3 ist vielleicht ein Beispiel für einen neuen Release, der gut war. Also ich mochte das Spiel auch, aber wirklich noch Verbesserungspotenzial hatte, das sehr klar war. Davor gab es Imperator Rome, das erste Paradox-Spiel, glaube ich, das es nicht geschafft hat, diesen langen DLC-Zug überhaupt zu generieren, weil die Entscheidung getroffen wurde, bei dem Spiel war die Rezeption einfach nicht stark genug, dass sich das überhaupt lohnt. Und auch anfangs starke Spiele wie Crusader Kings haben nachgelassen, weil die DLCs gefühlt nicht ganz verstanden haben, was das Spiel eigentlich so gut macht. Also einige ballern dich so sehr mit Textfenster-Events zu, dass Steinwallen, du zum Beispiel aufgehört hast, das Spiel weiter zu Let's Playen, ne? Weil du gesagt hast, das nervt inzwischen so ein wenig, es macht nicht mehr so viel Spaß. Und dazu kommt, dass sie eigentlich von diesem Kerngeschäftsmodell sich diversifizieren wollten. Und das kann man wirklich nicht anders als einen krachenden Fehlschlag nennen. Also Paradox Publishing ist ja wirklich das This-is-fine-Meme personifiziert. Wir haben Sachen wie den Release von Cities Skylines 2, wo die Community entsetzt war, in was für einem technischen Zustand das erschien. Und auch spielerisch, dass dann hinterher rauskamen, grundlegende Sachen wie die Wirtschaftssimulation funktionieren einfach nicht. Es kamen Spiele raus, die gut waren, aber kein Erfolg waren, wie zum Beispiel Lamplighters League. Es wurden Spiele eingestampft, wie Live by You. Es gab ab und an auch kleinere Erfolge mit Paradox Arc. Zum Beispiel, wissen vielleicht gar nicht alle, wird Mechabellum von Paradox gepublished. Und das war ein Spiel, das gerade in Deutschland eine Weile lang einen ziemlichen Hype hatte. Sodass mir damals sogar gesagt wurde, ja, wir haben das gesehen, was da passiert. Wir haben jetzt schnell eine bessere deutsche Übersetzung in Auftrag gegeben. Aber also bei Paradox Publishing kann man eigentlich, man muss nachdenken, wenn man einen Erfolg nennen will. Und man hat eine ganze Menge an Misserfolgen, die man anführen kann. Noch nicht erschienen, aber eine katastrophale Entwicklungsgeschichte hat das nächste Vampire, das den Entwickler gewechselt hat und selbst die neue Ausrichtung sah nicht so toll aus. Also da ist viel schiefgelaufen und inzwischen viel genug, dass das einfach, ne, es hat sich, also es ist sehr offensichtlich auch nach außen, daher glaube ich jetzt dieser Kommunikationsversuch. Und ich würde mal anfangen, Steinwallen, bei dir, der du von uns allen Paradox schon am längsten coverst. Wir haben uns sogar kennengelernt auf einer ParadoxCon. Mhm. Das war meine erste damals und du warst schon ein alter Hase. Es hat ja nach deinem Dafürhalten auch alles ein wenig mit einem Wechsel an der Führungsetage, einer neuen Ausrichtung und dann jetzt einem Zurückrudern in diesem Bereich zu tun. Also wie hast du die letzten Jahre Paradox erlebt, was diese Ausrichtung angeht?
Ja, was du da andeutest, ist natürlich jetzt eine reine Mutmaßung. Und ich glaube, Rainer wird vielleicht auch noch was dazu sagen, weil wir sie auch danach gefragt haben. Bevor ich kurz auf deine Frage eingehe, will ich noch ein oder zwei Sachen nachschieben, die man erwähnen müsste. Nämlich Prison Architect 2 ist auch so ein Dilemma, wo wir jetzt über die ganzen Problemspiele sprechen. Das wurde nämlich auch, glaube ich, dem ursprünglichen Entwickler weggenommen, neuem gegeben und verschoben. Ist ja eigentlich eine große Marke. Und natürlich das absolute Desaster, wie ich finde, Empire of Sin.
Oh ja, stimmt.
Das habe ich schon wieder vergessen. Ja.
Auch ein Titel, der groß vermarktet angekündigt wurde und wirklich nicht gut war. Und was da frappierend meines Erachtens ist, die haben dort eine irgendwie so eine Grand Edition oder sowas verkauft, wo es immer noch ein DLC fehlt, was die Leute gekauft haben. Und der ist immer auch noch kaufbar auf Steam und offen angeblich soll er auch noch in Arbeit sein, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also das ist auch eine völlig skurrile Geschichte. Ja. Und aber man muss aber eine positive Publishing-Sache mindestens erwähnen in der letzten Zeit, nämlich Triumph Studios mit Age of Wonders 4. Das ist vielleicht dem einen oder anderen nicht mehr so präsent, aber das Spiel ist hervorragend. Das hat seine Fanbase. Das hat jetzt auch die nächste Season bekommen. Das kriegt immer zu DLCs und Updates. Das ist wirklich ein hervorragendes Spiel und ein tolles Studio. Also da funktioniert
einer meiner Lieblingsstrategie-Releases der letzten Jahre, muss man sagen. Und vor allem für lange Hörer dieses GameStar-Podcasts auch lustig, weil es so ein bisschen etwas war, was wir in vorherigen Podcasts oft gefordert haben. Wann kommt denn von Paradox mal ein Fantasy-Spiel, wo ich Fantasy-Völker basteln kann, wie Stellaris Sci-Fi-Völker anbietet? Und es war natürlich von Paradox nur gepublished, aber es war echt nah dran an dem, was wir damals gefordert haben. Also, Hammerspiel.
Genau.
Wichtig, das noch zu erwähnen, richtig.
Ansonsten finde ich gut, dass wir das schon so etabliert hast. Wir sollten immer, wenn wir darüber diskutieren, diese zwei Sachen so ein bisschen trennen. Paradox Publishing und Paradox Development, also diese eigentlichen Grand Strategy Spiele. Da gibt's so unterschiedliche Problemlagen. Also lasst uns über Publishing sprechen. Und mein Eindruck ist tatsächlich der, die hatten in der Phase, wo wir uns kennengelernt haben, waren die so richtig oben auf. Da haben die, glaube ich, unfassbar viel Geld verdient mit City Skylines 1. Das war, glaube ich, ihr Megaseller. Dann hatten die ja auch noch tolle Surviving Mars war dabei. Das lief auch sehr gut, glaube ich, war ein gutes Spiel. Die hatten ja damals auf Pillars of Eternity 1 gemacht und sowas. Waren alles richtig erfolgreiche Titel, die auch anerkannt waren. Und ja, in diesem Zuge sind sie sehr stark gewachsen. Und dann hat sich Frederik Wester ja zurückgezogen, der damals CEO war. Und einer Frau namens Ebba Ljung, ich weiß nicht genau, Ebba Lundby oder so. Das sind so die schwedischen Namen. Das Feld überlassen als CEO. So nach dem Motto, hey, läuft alles, jetzt kann jemand anders das machen. Und ich glaube, da, also es ist meine Mutmaßung, niemand wird das offiziell bestätigen, aber da begann so ein bisschen Fehlentscheidungen und Probleme. Unter anderem meine Einschätzung, sie kam nicht aus der Gaming-Branche. Sie kam aus der Glücksspielbranche im Übrigen.
Oh.
Und hatte jetzt mit Gaming relativ wenig am Hut. Ich will damit nicht sagen, dass sie jetzt Glücksspiel da irgendwie installieren wollte, auf keinen Fall. Aber es war einfach jetzt eine Businessfrau, sagen wir mal so. Mhm. Und ich glaube, so ein Unternehmen wie Paradox, auch als CEO, kannst du nicht als reiner Geschäftsmann oder Geschäftsfrau führen, sondern musst, glaube ich, auch da noch sehr, sehr nah dran an den Games sein. Und ich glaube, da ging es irgendwie, kam, also sie hatten viel Geld, der Markt boomte und dann haben sie angefangen, Entwicklerstudios zu kaufen, neue zu gründen, Lizenzen zu kaufen und sich extrem aufgebläht und haben sich dann wegentwickelt von ihrem Kern. So, das ist meine Einschätzung dessen. Und ich würde sagen, mehr sage ich jetzt gar nicht mehr, weil Rainer hat ja mit denen gesprochen. Ja. Der kann ja mal sagen, ob meine Vermutung so stimmt oder was die dazu gesagt haben.
Genau, da würde ich an der Stelle auch noch mal direkt Werbung machen für, du hast mehrere, glaube ich, Artikel sogar verfasst, aber es gibt auf jeden Fall einen Kernartikel, der ist für Leute, die das gerade live gucken, mit Ausrufezeichen Artikel abrufbar. Für Leute, die den Podcast später hören, wird es sicher in den Shownotes einen Link dazu geben. Aber der gute Rainer hat das verarbeitet, das Ganze. Aber natürlich haben wir ihn jetzt auch hier. Erzähl mal, haben Sie dazu was gesagt, zu dieser strategischen Neuausrichtung, nachdem Frederik Wester weg ist?
Dazu nicht direkt, weil sie wollten sich natürlich nicht auf einzelne Personen einschießen. Das wäre ja so eine Art Nachtreten gewesen. Ich glaube schon, dass Steinwallen im Großen und Ganzen recht hat. Ich glaube, dass es noch ein bisschen differenzierter ist, weil wenn man sich die Akquisen und so ansieht, ist der Übermut hat schon begonnen, als Wester noch da war. Ja. Auch im Zusammenhang mit dem Börsengang, den darf man auch nicht vergessen.
Wann
da haben sie schon einiges.
Was? Wann war der Börsengang nochmal? Weißt du das noch?
War das nicht 2016, glaube ich? Auf jeden Fall haben sie mehrere Sachen schon eingekauft von den Studios Bloodlines, glaube ich auch. Das war schon vor dem Übergang zu der guten Frau.
Ja.
Und der zweite Punkt ist, sie haben dann offenbar schon, weil der Aktienkurs ist dann runtergegangen und war am Tiefpunkt, als die Frau dann wieder gegangen wurde und Wester wieder übernommen hat. Aber da haben sie offensichtlich einige der Sachen noch weitergemacht, auch wenn sie vielleicht dieses sehr großzügige Projekt anstoßen, haben sie dann vielleicht eingestellt, aber sie haben diese ganzen Projekte, die schon da waren, noch weitergemacht. Und erst jetzt im letzten Jahr sind dann die ganzen wirklich harten Entscheidungen gekommen. Von daher glaube ich, dass diese echte Einsicht, dass sie wirklich irgendwo sich vergaloppiert haben, erst im letzten Jahr wirklich entstanden ist und nicht sofort in dem Moment, wo Vesta wieder übernommen hat, weil sie eben jetzt erst im letzten Jahr dann wirklich diese tiefen Einschnitte gemacht haben. Es wurden auch mindestens 2 Spiele, die nie angekündigt worden sind, aber auch schon relativ weit waren, auch letztes Jahr, in das letztes Jahr, glaube ich, eingestampft. Also von daher, glaube ich, ist es, man kann es nicht nur alles auf die eine Frau schieben.
Das stimmt, ja.
Es ist schon, dieser Übermut, der hat ein bisschen gedauert, bis sie den losgelassen haben.
Und der war auch genau, schon davor, wie du sagst. Also das war
genau,
so ein bisschen,
ja, also ich,
mit Geld, Erfolg und Börsengang kam so der Wachstumswunsch.
Genau.
Und Tale as old as time, ne, das hat nicht immer so funktioniert, wie erhofft wird.
Und genau das haben sie dann auch direkt zugegeben im Interview, dass sie gesagt haben, also es ist wirklich dieser Drang nach Wachstum war halt da und sie haben dann die Disziplin verloren, um wirklich nur in die Sachen zu investieren, in denen sie sich auskennen und die wirklich erfolgsversprechend sind und haben sich dann einfach in zu vielen Sachen verrannt. Das war eigentlich das übergreifende Thema auch des Interviews, dass sich die Firma einfach übernommen hat letztendlich und sie jetzt wieder einen Schritt zurückgehen und vor allem im Bereich des kernfremden Publishings deutlich zurückhaltender sein werden und die Risiken minimieren wollen und dass die etwas größeren Risiken auf Paradox Arc abgewälzt werden sozusagen, also dass Paradox Arc als Indie-Publishing-Label die Risiken nimmt und wenn dann da irgendwas ganz gut funktioniert, dann soll es langsam aufgebaut werden zu einer größeren Marke und als Beispiel haben sie auch City Skylines genannt, wo das Studio vor Paradox schon Cities in Motions 1 und 2 hatte und dadurch schon sozusagen wachsen konnte und dann haben sie es auf die nächste Stufe mit mehr Geld gehoben und das soll auch das Modell dann für die Zukunft sein. Während gleich sie mit ihrem Kernmodell, da wollen sie weiterhin das fortführen, wie sie es immer getan haben, also ihre großen Strategietitel und dafür DLCs. Genau.
Dann, also man muss ja auch nochmal festhalten, denke ich, dass die Fehltritte nicht nur im themenfremden Publishing waren, ne? Weil du hast jetzt gerade City Skylines genannt, das ist natürlich kein Grand-Strategy-Spiel, was so ganz korrekt Paradox ist, aber es ist ein komplexes Strategiespiel, es ist ein Spiel, wo sie den Vorgänger schon gepublished haben und auch da haben sie allermindestens unterschätzt, wie die Leute reagieren würden, wenn das so, weil sie wussten ja sogar, dass es Probleme hat. Es gab ja sogar vorher diesen Blogpost genau. Und es gab die Entscheidung, es trotzdem rauszuhauen. Und ich kann mir vorstellen, dass dann der Flop so von dieser, einer ihrer größten Marken, dass das so ein bisschen dann der Schuss vor den Bug war, jetzt müssen wir wirklich was ändern. Haben Sie denn dazu was gesagt, wo diese Entscheidung herkam und was Sie daraus gelernt haben?
Also grundsätzlich waren Sie bei dem Punkt auch einsichtig, der auch mit diesem Wachstumsteil zusammenhängt, nämlich dass Sie gesagt haben, Sie mussten dann erkennen, dass es nicht so einfach ist, das alles zu organisieren. Also sozusagen, sie haben sich mit, es ist das eine, ihre Stockholm-Studios zu organisieren, aber die ganzen fremden Studios ist einfach schwieriger und da brauchst du als Publisher auch Erfahrung. Man kennt, wenn man sich ein bisschen mit Videospielgeschichte auseinandersetzt, dann gibt es ja da immer wieder genügend Beispiele, da wo irgendwo ein Publisher nicht wirklich die Kontrolle über das Spiel, über das Studio, über den Standort hat. Also es ist ja nicht immer so, dass es nur der Publisher ist, der böse ist oder so. Es ist ein gegenseitiges Ding, dass sich der Entwickler nicht übernimmt, dass der Publisher genügend Zeit gibt und so weiter. Und da haben sie halt schon festgestellt, dass sie die ganze Entwicklungsstruktur wieder stärker zentralisieren müssen. Sie haben auch hauseigene Studios in Schweden dicht gemacht. Da hatten sie 2, die nicht in Stockholm waren, die sind eingestampft worden. Genau, also das ist so ein Grund, warum diese ganzen Titel, die vielleicht theoretisch noch eher in ihrem Kernbereich sind, aber von einem anderen Studio entwickelt werden, warum die auch tendenziell Probleme hatten und weniger ihre hauseigenen Titel.
Tatsächlich.
Und, Ja, ich wollte nur zu City Skylines dann übergehen, aber.
Mach!
Okay. da haben sie gemeint, es war, dass es eben so, es stand im Vertrag, dass das Spiel da rauskommen soll, und sie waren optimistischer, dass es nicht so schlimm werden würde, dass sie, ihnen war bewusst, dass die Performance, dass die PCs besser sein müssen dafür, aber es ihnen war eben dann nicht bewusst, dass es so schlimm kommen würde, und haben dann auch gesagt, das war auf jeden Fall ihr Fehler, also das nehmen sie auf ihre Kappe, dass es halt so, dass es dann so released ist. Ich meine, davon können sich die Spiele jetzt wenig kaufen, aber ja.
Ja, es ist, denke ich, was du ansprichst, ist sehr richtig, dass diese, es ist eine große Herausforderung, Studios rund um die Welt zu organisieren, im Blick zu behalten, ihnen auch die gute kreative Leitung zu geben, die sie vielleicht brauchen, die du als Publisher auch vorgeben musst. Damit haben alle zu kämpfen eigentlich. Ubisoft ist zum Beispiel ein sehr markantes Beispiel mit Ubisoft Singapur, das 10 Jahre an Skull and Bones rumgedoktert hat. Solche Stories hört man immer wieder. Microsoft auch frisch Bethesda gekauft und dann Arcane erstmal machen lassen, und dann kommt halt Redfall raus, was eine komplette Katastrophe war. Dass das eine Herausforderung ist für Publisher und gerade vielleicht für dann einen frisch gebackenen Publisher wie Paradox, dann auch noch in themenfremden Bereichen. Aber es zieht sich ja wirklich durch, dass sie offenbar, wenn man immer wieder sieht, jetzt wird wieder Entwicklerstudio gewechselt und sowas, offenbar ist das eine Schwäche, die sie strukturell haben oder hatten, dass sie ihre Studios nicht gut leiten konnten. Offenbar sind sie mit dem Kerngeschäft ein bisschen zufriedener, wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber wir haben ja Ranger, Deutschlands führenden Paradox-Hasser hier, der uns sicher auch noch erklären kann, warum auch der Kernstrategiebereich nur noch Grütze ist bei Paradox.
Ja, okay, da kann ich dir jetzt nicht mehr ganz so zustimmen, ja, dass der jetzt? Kernstrategiebereich. Ja, ich weiß. Ich halte mich im Moment gerne immer bei dem Quartalsbericht vom 2. Quartal von diesem Jahr auf, weil der meiner Meinung nach genau die Probleme eben aufzeigt, die ihr jetzt gerade angesprochen habt. Steinwall hat ja vorhin Age of Wonders 4 als Positivbeispiel beim Publishing hervorgehoben. Tatsächlich sind Triumph Studios aber so aufgekauft worden von Paradox, dass die wirklich ein hausinternes Studio mittlerweile sind.
Ach cool.
Und daher glaube ich wirklich, irgendwo ist es an der Schnittstelle, dass nur reines Publishing, so wie ihr gerade eben gesagt habt, irgendwo da ist genau die Problematik. Und die hat eben der Quartalsbericht meiner Meinung nach auch gezeigt. Die DLCs waren der Hauptpunkt, mit dem sie ihre Einnahmen erwirtschaftet haben zum damaligen Zeitpunkt. Und die auch nochmal aufgezeigt haben, dass ich glaube, ich weiß die Prozentangabe nicht mehr, aber das war der überwiegende Teil, den sie halt wirklich mit diesem Kerngeschäft reingeholt haben. Und genau diesen Punkt sollten sie auch in Zukunft weiter fördern und weiter ausbauen, zumindest versuchen auszubauen. Warum ich da noch so ein bisschen kritisch bin, ist, jetzt haben wir zwar ein gutes DLC für Crusader Kings 3 gehabt und ich fand's wirklich klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat super Mechaniken hinzugepackt, aber wir haben halt auch eine Vergangenheitsgeschichte. Und aufgrund von einem DLC kann ich mich jetzt noch nicht positiv dazu äußern, wie die Zukunft weiter aussehen wird. Wir haben Victoria 3, das ein gutes Grundgerüst hat, auch schon die ersten DLCs bekommen hat, die zwar gut sind, aber die auch noch fehlen, um naja, so richtig Fleisch an den Knochen zu bekommen. Sei es jetzt sowas wie Immersion, wie damals Zeitungsartikel, die in Victoria 2 dabei gewesen sind, um mich mehr in die Epoche reinpacken, dass sowas vielleicht noch kommt, oder bis hin zu, was weiß ich, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt nur über Victoria rede. Gleichzeitig haben wir auf der Stellaris-Seite wiederum eine Flut an DLCs. Jetzt kommt ja der nächste Stellaris-DLC schon wieder raus, obwohl der andere 2-3 Wochen gerade mal alt ist. Wir werden komplett überschwemmt. Und der beste Weg, den ein Spiel von Paradox momentan macht, ist meiner Meinung nach Hearts of Iron 4. Und ich glaube, das zeigt sich auch in der Steam-Statistik, ist, glaube ich,
ist das erfolgreichste, glaube ich, ne?
Ja, also mit den meisten Zahlen. Ja, sogar fast schon das erfolgreichste Strategiespiel und hat Civilization fast schon überholt. Und die machen einen sehr guten Weg, meiner Meinung nach. Denn jedes Mal, wenn ein DLC dafür rauskommt, haben sie wirklich die Nation komplett überarbeitet, komplett durchdacht, ein schönes großes DLC dazu, und diese kleinen kosmetischen DLCs, die es zwar auch bei Hearts of Iron 4 gibt, die werden für die Leute, die sowieso spielen, nebenbei mal rausgegeben, ohne dass sie groß beworben werden. Und das ist so ein Punkt, da sollten auch die anderen Spiele von für die Zukunft lernen. Große Packs mit Updates.
Steinwallen, du willst eindeutig was sagen. Ich sehe es dir doch an.
Ja, wir sind also jetzt quasi übergeschwenkt vom Thema Publishing auf, sag ich mal, die hauseigenen Titel, ne?
Ja.
Ein kleiner Nachtrag zum Thema Publishing.
Ich meine, wir können auch mal zum Publishing kommen. Das war jetzt so ein natürlicher Themenkreis.
Völlig richtig. Sollten wir, ist alles gut. Ich will kurz einen kleinen Nachtrag machen. Also, Triumph Studios haben sie aufgekauft. Ist quasi, ist aber trotzdem ja noch ein Studio, das eigenständig arbeitet und sowas alles. Das galt aber auch für Harebrained Schemes, die sie auch damals aufgekauft haben. Das sind die Battletech gemacht haben, hieß das Spiel so? Ja, ich glaube, ne? Was übrigens ein tolles Spiel war, was auch super gut angekommen ist, das war auch die Hochphase. Und da war es das Gleiche, ne, mit Lamplighters League. Das war am Ende auch ein fantastisches Spiel, aber es hat keiner gespielt. Das heißt, obwohl es ein hauseigenes Studio war, war da irgendwo eine Fehlentscheidung. Ich glaube, das schützt jetzt nicht vor Problemsituationen. Und eine zweite Sache will ich auch noch sagen, warum ich nicht sage, dass es eine Krise ist. Es ist auf jeden Fall ein Problem für Paradox, definitiv. Aber wenn ich es richtig weiß, haben die keine Nullschulden. Alles, was sie aufgekauft haben, haben die aus seinen eigenen Rücklagen finanziert. Das heißt, natürlich haben sie jetzt zweistellige Millionenbeträge wahrscheinlich pulverisiert, aber sie hatten das Geld auch. Also es ist jetzt Krise würde ich jetzt sagen. Wenn ein Unternehmen wirklich so schlecht dasteht, dass es an der Substanz gefährdet ist. Und das ist bei Paradox meines Erachtens überhaupt nicht der Fall. Die haben einfach das Geld, was sie verdient haben, schlecht reinvestiert. Ja. Und machen jetzt so ein Turnaround.
Ist das eine Krise? Wir hatten das Geld, ja. Krise kann auch geil sein.
Ja, also ich weiß nicht. So, das würde ich zumindest nicht als Krise bezeichnen. So. Und was die Paradox-Leute auf jeden Fall immer sagen, dass dieses Kerngeschäft, also ihre eigenen Spiele, auch wenn das eine schlechter läuft und das andere besser, was weiß ich, Hearts of Iron Top und Victoria 3 noch nicht so gut. Aber das ist das Fundament, was nach wie vor richtig gut läuft. Sagen zumindest alles, die ich spreche von Paradox, wo die DLCs auch gekauft werden, wo die Einnahmen da sind. Klar, nicht jedes Spiel performt gleich. Ich glaube, bei Hearts of Iron hängt es auch mit dem Setting ab. Seien wir ehrlich. Zweiter Weltkrieg läuft einfach mit Abstand besser als 19. Jahrhundert. Insofern, Victoria 3 steht am Anfang dieses Entwicklungszyklus, Hearts of Iron 4 fast schon am Ende. Hearts of Iron 4 hat am Anfang auch ziemlich gestruggelt, da gab es auch größere Probleme. Also diese Vergleiche sind so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dieses Kerngeschäft ist ziemlich gesund. Und was ich jetzt noch zusätzlich als sehr positiv empfinde, ist, was sie jetzt mit dem Pseudo-Europa Universalis 5 machen, das ja in Arbeit ist. Ich glaube, da haben sie schon erkannt, okay, nach Imperator Rom, da ist ziemlich viel schiefgelaufen. Wir lassen dem Mann jetzt mal sein Ding machen, also dem Entwickler von Imperator Rom. Der hat sein eigenes Studio in Barcelona, der hat sein Leben verändert, der ist in die Sonne gezogen. Hier hast du dein Geld, du bist einer der Mitgründer von Paradox, mach dein Spiel deiner Nerd-Träume. Das
ist schon ein geiles Leben wahrscheinlich da drüben,
ich
oder?
Ich glaube, so haben sie es gemacht. Und der sitzt jetzt dort und hat jetzt angefangen, macht seit Jahren Europa Universalis 5. Sie haben jetzt so getan, als ob es das Spiel nicht existiert, beginnen Entwicklertagebücher, wo sie das ausführlich beschreiben. Aber wir wissen nicht, was das für ein Spiel sein wird.
Hat jemand von euch eine Theorie, warum sie das so machen? Also
ja,
für alle, es ist Project Caesar heißt das Ganze, für alle, die es vielleicht noch gar nicht mitgekriegt haben. Aber es ist so offensichtlich Europa Universalis 5, ne, aber es wird nicht so genannt. Warum nicht?
Also die Theorie ist einerseits, dass sie das Problem haben, dass sie im ganzen Marketing, Business, Aktiengesellschaft, Quatsch, nicht so früh ihre Projekte ankündigen können und wollen, weil dann irgendwie, weiß ich nicht, dass alles so ins Rollen kommt, sondern einfach irgendwie eine dezidierte Phase von einem Jahr oder einem halben Jahr vorher und dann dieses loslegen wollen. Aber andererseits haben sie es bei Imperator Rom gemacht. Das hatten die quasi angekündigt, als es schon fast fertig war und dann ging das los, fertig. Aber andererseits haben sie gemerkt bei Imperator Rom, dass das zu einem Riesenproblem führt, weil durch die fehlende Transparenz dessen, was das Spiel sein wird, sie überhaupt kein Feedback bekommen. Und deswegen haben die jetzt gesagt, ja, machen wir es einfach so. Wir tun so, als ob das Spiel keinen Namen hat. Wir tun so, als ob niemand weiß, dass es EU5 ist. Wir starten jetzt Entwicklertagebücher, reden über alles, zeigen euch alles. Es gibt Screenshots ohne Ende. Hier ist das Spiel. Aber es ist noch nicht offiziell angekündigt. So versuchen sie, beide Probleme zu lösen.
Okay. Ja.
Ich glaube Europa auch. Universalis Rom 2, ne? Das wird's hinterher.
Das wäre auch nicht schlecht.
Ich glaube auch, es hat, glaube ich, ein bisschen auch was mit einfach nur mit der Quirkiness der Entwickler zu tun. Sie wollen so ein bisschen rausstreichen, dass sie so ein bisschen besonders sind. Aber schon auch, weil das kam auch im Interview dann immer wieder raus, sie haben bewusst immer wieder erwähnt, für die neuen Releases, aber auch für die DLCs steht Qualität insgesamt wieder stärker im Fokus. Und die Qualitätssicherung soll insgesamt stärker darüber laufen, dass sie frühzeitig sich mit den Leuten zusammensetzen, weil sie, ich meine, das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt PR-Blabla, aber sie sagen halt, sie wollen wieder stärker drauf hören, was denn ihre Spieler wirklich haben wollen, dass sie nicht so sehr dran vorbei entwickeln, was die eigentliche Spielerschaft will. Und zumindest bei diesem Projekt Caesar ist es dann offensichtlich jetzt, dass sie genau diesen Weg auch tatsächlich gehen, dass sie eben früher die Leute ins Boot holen, ohne sie schon zur Kasse zu bitten und danach erst auf das Spielerfeedback in Steam-Foren oder so hören. Genau, also ich glaube schon, dass das Teil der Strategie ist. Haben sie auch so kommuniziert, dass es so mehr Beta-Testing und sowas, also Closed-Betas und sowas geben, mehr so Superfans, die frühzeitig reingeholt werden, damit sie ein bisschen antesten können und so weiter. Genau. Um da vielleicht zurückzukommen auf Stellaris mit den ganzen DLCs, da ließ sich auch beobachten, dass vor allem die DLCs schlecht sind, da wo nicht die hauseigenen Leute dran gearbeitet haben oder wo zumindest von externen Studios zugearbeitet wurde. Und zumindest bei denen konnte ich ihnen so ein bisschen aus der Nase ziehen, da hat er dann, also, weil grundsätzlich bei ihren hauseigenen Sachen waren sie so ein bisschen, naja, so schlimm ist es ja alles nicht. Also, auch bei den Sachen, die jetzt nicht so gut gelaufen sind vielleicht, wie bei Crusader Kings, da waren sie so ein bisschen, naja.
Aber da kommen wir gleich noch dazu, ja.
Bei Stellaris meinte er zumindest, also vor allem bei den kleineren DLCs hätten sie vielleicht schon mehr Qualitätssicherung haben können, als sie es hatten. Und meinte dann auch wieder, dass es halt letztendlich ein bisschen mit diesem ganzen, ja, mit dieser ganzen Kommunikation in dieser großen gewachsenen Firma zu tun hat. Wobei man auch fairerweise sagen muss, also da haben sie es offenbar noch nicht 100% verstanden, denn wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele DLCs sie in kürzester Zeit jetzt gerade raushauen und da auch schon wieder einige immer noch mit externen zusammengearbeitet sind und auch wieder nicht gut ankommen, dann haben sie da offenbar noch nicht 100% verstanden, dass diese Masse an DLCs vielleicht nicht der allerbeste Weg sind.
Also da würde ich auch tatsächlich sagen, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, ganz so leicht würde ich sie da auch nicht davonkommen lassen, weil das stimmt nicht, dass es nur so ein paar kleinere Neben-DLCs waren, die, ne, und alles, was Paradox intern, war doch schon alles ganz toll. Weil zum Beispiel, und ich muss jetzt natürlich auch Steinwallen hier ein bisschen Kontra geben, ich sehe deine Argumente, dass es keine Krise ist, die sind durchaus valide, aber ich würde sagen, für eine Firma wie Paradox, die so sehr auf dieses Kernmodell setzt, ist es schon ein Problem, wenn das Vertrauen der Kerncommunity so verloren geht, wie das zum Teil passiert ist. Und das ist zum Beispiel, finde ich, schon sehr bei Crusader Kings passiert. Ich finde immer noch bemerkenswert, dass du irgendwann wirklich gesagt hast, ich mache jetzt erstmal keine Videos dazu mehr, ich habe keinen Bock mehr. Was bewog dich dazu? Was ist bei Crusader Kings schiefgelaufen?
Ja, das ist ein spezifisches Thema bei Crusader Kings, was so die strategische Ausrichtung dessen ist, was dieses Spiel eigentlich sein will. So, und also, wenn wir darüber jetzt sprechen, müssen wir kurz zu CK2 gehen. CK2 war eigentlich als, ich sag mal, Hardcore-Strategiespiel mal gedacht und wurde mit der Zeit zum Rollenspiel. Also, die haben dann erst erkannt, während der Entwicklung von CK2, dass das eigentlich das coole Besondere ist und haben das immer stärker ausgebaut. Und es hatte dann am Ende eigentlich eine ganz interessante, ausgewogene Mischung. Und jetzt haben sich, glaube ich, gesagt bei CK3, okay, unser Markenkern ist aber das Rollenspiel. Mit Strategiespiel anhalten, stärken wir das. So, und das war in der Basisversion auch cool, weil es noch relativ roh war. Da gab es noch nicht so viel Zeug, sag ich jetzt mal. Dadurch war es aber natürlich strategisch auch hier und da so ein bisschen lasch. Aber da funktionierte das sehr gut. Und dann haben sie das durch die nächsten DLCs, und das meine ich jetzt mit strategischer Ausrichtung, immer stärker in dieses Rollenspiel, aber vor allem auch in so ein Storytelling reingebracht, dass plötzlich dieses Spiel zu einem richtigen, ja, Pseudo-Geschichten-Erzählspiel gemacht hat. Denn anders als alle anderen Paradox-Games, auch als CK2, wurden jetzt nicht einfach nur so in knappen Worten bestimmte Szenerien etabliert, was weiß ich, die alte Hexe, die jetzt meine Kinder irgendwie verflucht hat oder sowas. Und dann konnte der Spieler sich daraus irgendwas denken. Nein, sie hat begonnen, diese ganzen Events, die ganzen Ereignisse ausführlich, wie in so einem Roman, zu erzählen, zu beschreiben mit Dialogen. Und an dieser Stelle begann es für mich zumindest nervig zu werden, weil sich natürlich, logischerweise, die Dialoge sind ja nicht KI-generiert, sondern geschrieben, das sehr schnell wiederholt. Das heißt, wenn du ein Let's Play machst, das Ganze vorliest, dann hast du eine repetitive Geschichte. Ein normaler Spieler klickt das dann vielleicht schnell weg, ist dann genervt, dass immer wieder dieselben Events auftauchen, klickt das weg. Aber fürs Let's Play super schwer. So, und das kreide ich dem Spiel an. Und das ist für mich auch komplett die falsche strategische Entscheidung, dass sie dem Spieler sukzessive, sag ich mal, dieses Kopfkino nehmen und das alles selber erzählen wollen. What the fuck? Hört auf damit. Das möchte ich mir denken. Das sind die Geschichten, die ich erzählen möchte. Die sollen die mir nicht vorkauen. Sondern die sollen möglichst viele coole, durch Spielmechaniken motivierte Szenarien, Möglichkeiten, eine Sandbox bauen, wo ich wirklich tausend Sachen machen kann. Aber das, was passiert, das muss nicht auserzählt werden. Da reicht es kurz und knapp. Das ist also sozusagen die große strategische Fehlausrichtung. Es kann aber sein, ich weiß gar nicht, es kann aber sein, dass es manchen Spielern auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich bin inzwischen auf dem Trip, um das jetzt zu Ende zu bringen, dass ich sage, okay, CK3 ist einfach ein komplett anderes Spiel. Ich spiele das so, dass du einfach nur die Geschichte eines Charakters zum Beispiel spielst. Und das dann so ausführlich genießen kannst, sage ich jetzt mal. Und dann ist diese Detailversessenheit vielleicht auch wieder okay. Aber wenn du jetzt 10 Generationen spielen willst, dann wird das einfach lame. Es ist einfach,
weil die immer wieder Fokus. Das Gleiche erleben, ne?
Genau. Es ist ein anderes Fokus. Konzentrier dich vielleicht auf eine Geschichte eines Charakters. Mach daraus ein Power-Fantasy, dann entstehen da auch ganz coole Geschichten. Aber das war's dann. Das ist halt ein anderer Ansatz. Ich bin zum Ergebnis gekommen, ich muss einfach meine Haltung zu den Dingen verändern und das Neue akzeptieren und anders damit umgehen.
Nein, ich weigere mich. Aber Ranger, erstmal du.
Direkt mal einhaken, und zwar zeigt das auch ganz gut eigentlich, wie Paradox versucht hat, den Markt an sich insgesamt mainstreamiger, ich nenne es jetzt einfach mal mainstreamiger, ihr wisst, was ich damit meine, zu gestalten. Und zwar ist es halt für die Leute, wenn sie dann in so ein komplexes Spiel geworfen werden, deutlich einfacher, wenn sie vorher noch nicht damit zu tun hatten, wenn sie eine Story vorgekaut bekommen. Also so dort durchgeführt werden und nicht noch kreativ damit aktiv werden müssen. Und daher bin ich bei dir, Stefan, dass du sagst, ja, das ist nicht die Richtung, in die sich das entwickelt. Das ist für mich genau dasselbe. Ich hätte auch gern, dass es mehr Strategie wäre. Aber für Paradox selbst ist es, glaube ich, wirklich ein guter Weg, dass sie sagen können, wir wollen damit mehr Leute akquirieren, wir wollen damit mehr Leute von uns zu uns überzeugen. Dazu überzeugen, dass sie unser Traum vom Mittelalter hier drin spielen können. Und ich glaube, so sehr mich das schmerzt, auch zu sagen, dass sie diesen Weg auch weiter verfolgen müssen für ihr Crusader Kings 3. Auch wenn ich insgeheim hoffen würde, dass es Crusader Kings 2 werden würde. aber das ist ein persönlicher Wunsch von mir.
Haben Sie denn, Rainer, darüber was gesagt, wie es mit Crusader Kings weitergehen soll? Weil es ist ja schon auch da der Fall, dass du auch an Entwicklerblog-Einträgen und so schon erkennst, sie haben schon gemerkt, es liegen Dinge im Argen. Es ist jetzt nicht alles gerade der perfekte Weg. Da gab es ja schon so zum Event-Spam gab es ein paar Blog-Einträge vom führenden Entwickler. Ja, ein bisschen arbeiten wir schon dran. Und der neue DLC ist auch deutlich besser. Haben Sie da was dazu gesagt?
Also Sie haben sich zumindest aus der Nase locken lassen, dass es einen vieljährigen Plan für die DLCs schon lange gibt. Und Sie zumindest einsehen, dass sie die DLCs in ihrer Reihenfolge falsch priorisiert haben. Dass sie jetzt zu lange hintereinander nur Sachen gebracht haben, die mehr oder weniger diese Rollenspielrichtung mit den vielen Events und so weiter stark gestützt und weniger die strategische Ebene, und haben aber versprochen, dass das jetzt schon anfängt und sukzessive weiterkommt. Sonst haben sie jetzt dann sich dann nicht mal allzu sehr darauf ausgelassen, weil ja, sie wollten jetzt auch nichts ankündigen oder so.
Also ein wenig sehe ich das ja, oder inzwischen ist es nicht mehr neu, aber es war so, bis eine Weile lang hatte ich das Gefühl, schon ein Trend in der Strategie, allgemein ein bisschen mehr zu Personen hinzugehen. Also Total War hat das parallel zum Beispiel sehr stark gemacht, dass sie immer mehr auf Helden und Charaktere Jetzt kann ich mal ein bisschen kurz hier in meinem Hintergrund-Setup hängt ein Total War 3 Kingdoms displayed mit Cao Cao. Es gibt Spiele, wo das großartig funktioniert hat, wie ich finde. Three Kingdoms war ein tolles Total War. Witzigerweise auch das paradoxigste Total War von allen, würde ich behaupten. Und das war eine Weile lang, glaube ich, genau wie ihr sagt, so ein Trend in Richtung von mehr Mainstreaming, aber gar nicht nur negativ gemeint. Weil ich finde, CK3 hat auch Dinge gemacht. Ich meine, das war auch mein erstes Paradox-Spiel. Ich bin auch ein relativ frischer Paradox-Jünger. Das hat halt Sachen wie die Nested Tooltips zum Beispiel, die einfach so eine bisschen elegantere Aufmachung seiner Menüs auch und so, dass du da viel einfacher reinkommst als so die Generation Paradox-Spiele davor. Also manches da finde ich sehr positiv. Aber Steinwall, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich finde es auch immer schwierig zu beschreiben, was ich damit genau meine. Aber ich finde auch, Crusader Kings 3 ist am besten, wenn es mir Spielmechaniken gibt, mit denen ich meine eigene Story erzählen kann. Und weniger, wenn es mir vorgibt, du bist ja im Intrigenbaum, hast da recht hoch, dann will dein Typ doch bestimmt einen Wald aus Leichen pfählen rund um die Hauptstadt, wie es dein Großvater exakt auch schon getan hat und dessen Großvater vor ihm, weil wir das gleiche Event halt immer wieder haben. Und viel mehr, ich meine, das kann ja mit solchen Events einhergreifen, aber halt viel mehr, die lustigen Sachen sind ja eher so, ich hab den Papst verführt oder sowas, ne? Und nicht unbedingt, ja, dafür gibt's ein Event, das dann immer wieder kommt und das sich jedes Mal gleich liest, sondern mehr die lustigen oder auch coolen, ne? Du kannst ja so lustig oder nicht lustig sein, wie du willst bei Crusader Kings, aber es kann halt auch absurd werden. Die Konstellationen, die sich aus der Verzahnung von spielmechanischen Möglichkeiten ergeben. Und ich fand halt sehr viel war, dass die DLCs dir da gar nicht so viel Neues geben, sondern halt mehr Textfenster, die man abklickt. Der Hof ist eine Sammlung von Textfenstern und passiven Boni eigentlich. Coole Idee in Theorie. Inzwischen spiele ich eigentlich fast lieber ohne Royal Court, weil mich der Hof so nervt. Die Turniere sind auch, ne, einfach Textfenster-Dinger. Und ich finde, der neue DLC ist zumindest ein bisschen besser, weil so dieses Admin-Reich von Byzanz, das gibt dir auch mehr neue Spielmechaniken, mit denen du lustig spielen kannst, weil du sagen kannst, ich bin der Kaiser, was kann ich mit Vasallen, völlig neue Interaktionsmöglichkeiten. Also ich finde, sie lernen zumindest ein wenig daraus. Aber ich fand auch, dass sie leider so, also nach meinem Gefühl irgendwie sehr verkannt haben, warum dieses Spiel so faszinierend war. Jetzt selbst mal abseits des spezifischen Content-Creator-Problems, dass es wirklich deutlich anstrengender zum Streamen geworden ist, weil du einfach so viel mehr vorlesen musst, was dich irgendwann auch einfach nur noch nervt.
Genau. Darf ich kurz reingrätschen? Ich würde sagen, es ist zu einem gewissen Grad, war es einfach die Entscheidung von Paradox, in eine leicht andere Richtung zu gehen, um einen breiteren Markt zu erreichen. Und das ist ihnen ja auch gelungen. Sie haben das war ihr bester Release von den ganzen Kernstrategiespielen. Und dann muss man sich, wie Steinwallen schon sagte, gewissermaßen auch ein bisschen damit abfinden, dass es halt ein leicht anderes Spiel ist und vielleicht ist es dann nicht genau das Richtige mehr für einen selbst. Dazu kommt, glaube ich, auch noch eine harte Business-Entscheidung teilweise bei den DLCs, dass einfach Story-Content viel leichter zu entwickeln ist als Spielmechanik-Content. Und ich bin mir sicher, dass das auch bei Stellaris und so ein Grund ist, warum diese DLCs mehr rauskommen, weil sie einfach schneller und leichter zu entwickeln sind. Und noch ganz kurz von mir selbst, von meiner Perspektive aus, weil ich da wieder eine leicht andere habe, weil ich komme bei den Paradox-Spielen eigentlich aus der totalen Hardcore-Strategie-Ecke. Mich hat das Rollenspiel früher vor allem nie wirklich interessiert so sehr. Also mein Hauptspiel war immer Europa Universalis. Und meine Kritik auch bis heute und auch damals beim Test von Crusader Kings 3 war eigentlich vor allem, dass die KI zu schlecht ist. Und da geht es nicht so sehr darum, dass sie einen gleich sofort verdreschen muss oder so, aber die KI ist nicht fähig, mit dem Spieler über 2 oder 3 Generationen mitzuhalten. Und ich glaube, dass das auch sehr viel vom Wiederspielwert wegnimmt, den man erst nicht so richtig, was man nicht sofort erkennt in dem Spiel, aber wenn ich dann halt schon noch mit meinem Sohn mehr oder weniger der große Gottkaiser bin, der die ganze Welt platt machen kann, wie er will, dann kommt noch obendrauf dazu, was Steinwall meinte, dass dann sich die Events gleich wieder relativ schnell wiederholen und dann gibt's keinen Grund mehr, in diesem Spielstand weiterzuspielen. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt, wo sie schon in diese Richtung galoppiert sind, dass es sehr wichtig wäre eigentlich, dass die KI besser wird und ein echtes Gegengewicht zum Spieler haben kann und auch mal aktiver wird. Die KI macht ja eigentlich nichts. Die wartet auch bei den Intrigen und so. Sie wartet ja nur darauf, dass du was tust. Mhm. Aber sie selbst macht nie irgendwas. Und das, glaube ich, tut dem Wiederspielwert weh. Und man sieht's an den Spielerzahlen. Immer wenn die DLCs rauskommen, schießen die sehr hoch. Höher als bei Crusader Kings 2 jemals war. Aber dann geht's auch sofort wieder runter und der dauerhafte Spielerschnitt ist deutlich niedriger als die ganzen anderen von ihren Spielen. Also Europa Universalis, Hearts of Iron haben alle mehr durchschnittliche pro Tag Spieler als Crusader Kings 3.
Weil es da, ich denke, das ist ein sehr guter Punkt von dir, weil es weniger gibt, in das man sich so richtig langfristig verbeißen kann. Ne? Dass es wirklich noch eine strategische, spannende Geschichte ist, das länger zu spielen. Zum einen, weil der Content ausgeht, zum anderen, weil die Herausforderung nicht so da ist. Ich finde aber auch ich finde nicht, dass der Release diese Richtung, so wie sie jetzt vorgegeben hat. Weil ich fand eigentlich eher, wie Steinwallen meinte, der Release war, also zum Release habe ich Crusader Kings 3 geliebt. Also das war eine meiner Lieblingsspiel-Releases der letzten Jahre. Und ich fand, es hatte eigentlich eine gute Mischung aus Grundgerüst in beiden Bereichen. Das war ein cooles Strategiespielgerüst mit coolen RPG-Elementen. Und ich finde, daraus hat sich noch nicht unbedingt abgeleitet, dass seitdem eigentlich fast nur die RPG-Elemente DLCs bekommen haben und die Spielgerüste so deutlich weniger im Vergleich. Also ich hätte halt mir viel mehr erwartet, okay, gebt uns einmal hier ein Event-DLC und dann gebt uns mal irgendeinen DLC, der sich auf Handel fokussiert zum Beispiel. Ich wünsche mir schon seit Release eigentlich irgendeinen, so, weißt du, lass mich doch die Fugger spielen oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, Steinwald und ich, wir haben es schon in 3 Podcasts, glaube ich, gefordert, dass sowas mal kommt. Nicht genau das, aber halt irgendeine Form von DLC mit diesem spielmechanischen Fokus. Also ich glaube, da wäre auch ein anderer Weg möglich gewesen, der immer noch gepasst hätte. Abschließend nur kurz, sie haben da auch das Problem der Schwierigkeit ja zumindest erkannt, habe ich das Gefühl, weil sie neulich zum Beispiel eingeführt haben, dass können jetzt ja KI-Gegner spawnen, die irgendwelche völlig überzogenen Eroberer- oder Geißel-Gottes-Traits haben, die halt dann nicht schlauer sind, aber riesige Boni bekommen, was jetzt vielleicht auch nicht der eleganteste Weg ist, das Problem zu lösen.
Meinst du die historischen Persönlichkeiten? Das sind nicht irgendwelche KI-Gegner.
es gibt tatsächlich so eine Art Conqueror-Mechanik jetzt, wo dann einzelne Charaktere wirklich massive Boni kriegen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es das noch woanders gab, aber ich glaube, dass das mehr oder weniger geklaut ist aus der großen Europa Universalis 4 Mod Anbinder, die wirklich herausragend gut ist, meiner Meinung nach. Die spiele ich auch gern privat mit Freunden im Multiplayer. Und da gibt's genau dieses Element auch. Also ich bin nicht sicher, ob es die wiederum irgendwo anders hier haben, aber zumindest gibt es das genau da auch und führt auch zu ganz netten Gameplay-Situationen. Genau.
Also soweit ich weiß, sind das nicht nur die historischen, das ist nicht nur Genghis Khan, sondern es soll so ein bisschen dieses Sandbox-Ding haben, dass halt auch irgendein Rando kann plötzlich Genghis Khan sein quasi, weil er auch diesen Trait hat. Du kannst, glaube ich, sogar einstellen, wie viele das gleichzeitig davon auf der Welt geben darf. Und die kriegen lächerlich absurde Boni.
Auch auf die Gefahr, dass wir jetzt zu lange über CK3 sprechen, einen Satz dazu. Ich glaube, unsere ganzen Hoffnungen werden sich nicht erfüllen. Also ich glaube nicht, dass sie großartig was an der KI machen. Und ich glaube auch nicht, dass auch wenn sie DLCs machen werden, verstärkt zu Spielmechaniken, wird sich an diesem Grundproblem, das ich vorhin versucht habe zu beschreiben, nichts großartig ändern. Das auch, was Rainer gesagt hat, bestätigt eigentlich meinen Eindruck, dass sie, und vielleicht ist es auch klug von denen, die haben doch geguckt, wer spielt denn eigentlich so ein Spiel wie Crusader Kings 200, 300 Jahre? Die meisten Spieler, wette ich mit euch, spielen 1, 2, 3 Generationen maximal und dann fangen sie irgendwas Neues an, weil sie irgendwas erreicht haben, fertig. Das Spiel ist eine Power-Fantasy für jemanden, der irgendwie ein Ziel hat, was irgendwie cool ist, über Achievements vielleicht motiviert oder über irgendwas anderes. Hier Papst, Kind mit Papst oder so ein Quatsch. Und das zieht man dann durch und dann hat man es erreicht und dann startet man woanders neu. Und das ist ja auch völlig legitim. Aber ich glaube, auf diese Hauptspielerschaft orientiert sich dieses Spiel, dass du deine Power Fantasy umsetzen kannst in einem Mittelalter-Setting. Und dann spielt man halt 2, 3 Generationen und ist gut. Und dann ist das mit den Events auch gar nicht mehr so ein großes Problem, weil es sich auch gar nicht mehr so viel wiederholt.
Ich finde, Ich finde, dadurch, dass halt jetzt, ihr habt es gerade gesagt, das Ganze im Roleplay geht, Paradox ist jetzt gerade in der jetzigen Generation ihrer Spiele dabei, die richtigen Stärken davon herauszukristallisieren, beziehungsweise die Unterscheidung des Ganzen herauszukristallisieren. Also, dass zum Beispiel sie immer Crusader Kings als ein Rollenspiel gesehen haben mit Strategieelementen. Dass Hearts of Iron halt immer das typische Kriegsspiel gewesen ist. Dass wir ein Wirtschaftsspiel haben mit Strategieelementen wie in Victoria 3. Und jetzt würde ich so ein bisschen den Bogen einmal ein klein wenig weiterspannen. Und zwar, egal wie viel wir jetzt über diese DLCs gesprochen haben und natürlich auch unsere individuellen Geschmack mit reinbringen und sagen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für uns oder ähnliches, sieht man doch trotzdem, dass sie mit dem ganzen Konzept, mit den DLCs und ähnliches, die Richtung, die sie einschlagen, doch erfolgreich sind. Ob sich das dann auf lange Zeit zeigt, ist nochmal eine andere Sache, aber das ist so deren Kerngeschäft, da haben sie sich drauf fokussiert, das ist auch etwas, was positiv ist und ähnliches. Weswegen ich halt sehr, sehr darauf rumreite, dass es eine Krise an sich ist, und jetzt gehe ich einmal kurz so von den Hauptspielen heraus weg, ist vor allem die Entwicklung außerhalb, die Entwicklung drumherum. Was ist in letzter Zeit passiert? Was ist Millennia zum Beispiel gewesen? Millennia waren, ich weiß, dass
es haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, gut.
Millennia ist ein großartiges Spiel.
Wollte ich mal kurz rausgehen,
damit wir vielleicht. Das ist doch kein Krisengame oder was?
Oh, jetzt kommt hier Krieg.
Jetzt wird's richtig wild. Okay. Weil Millennia ist für mich, und ich weiß, dass Steinwall mag, furchtbares Spiel.
So ein Quatsch.
Oh, das ist großartig.
Ich wusste es fast. Aber warte, also Millennia, City Skyline 2 haben wir drüber gesprochen, bis hin zu...
Steinwall kann gar nicht an sich alles halten, du gehst einfach weiter mit dem Thema.
Bevor er mich gleich mit dem Köpfen wird,
das ist großartig.
Das Problem sind halt wirklich solche Titel. Das ist im Moment das, wo ich sehe, das kann auf lange Sicht auch ein Problem werden, egal wie viel Geld und Macht und sonst was sie haben und wie viel Prozent Tencent da drin hat und ähnliches. Wenn man zu viel Geld mit diesen Produktionen verpulvert, dann wird es ganz, ganz großen Impact hinterher haben können. Und den Millennia-Stab gebe ich jetzt an Steinwallen und höre mir an, wie...
Also Millennia hat ja tatsächlich die deutsche Strategiespielszene sehr gespalten. Das weiß ich noch bei Release. Aber komm, Steinwallen. Es ist keine Krise und Millennia ist toll. Hau raus.
Ach, da bin ich ganz gelassen.
Ja, das hat man gemerkt gerade.
Der Ranger, keine
das
Ahnung.
Hat man ganz gelassen ist er da. Ja, ja.
Also ich sag mal so, ich glaube, in dieser ganzen Pseudo-Krisenbilanz würde ich Millennia eher auf so einem neutralen Niveau sehen. Es ist ein gutes Spiel, meines Erachtens, aus verschiedenen Gründen. Brauche ich jetzt nicht ausführen.
Was ist denn für eine Pseudo-Krisenbilanz hier? Okay, rede weiter, ich rufe dir mal die Steam-Zahlen auf. Komm.
Ja, mach, das habe ich auch gemacht. Die liegen aktuell zwischen 200 und 500 aktuell Spiele. Das ist jetzt nicht so doll, das gebe ich zu. Aber ich glaube, das war auch am Ende von den Entwicklungskosten, und darum geht es ja jetzt, kein Riesenprojekt, wo sie die irgendwie Millionen versenkt haben. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, die Verkäufe waren sicher anständig. Hab da jetzt keine Zahlen gehört oder so. Das hat auf Steam, die Startspielerzahlen waren solide. Das Spiel hat sich auch richtig erholt, was die Bewertung betrifft. Ich glaube, lagen jetzt bei 75%, also da gibt es einen krassen Aufwärtstrend.
81% sogar, die kürzlichen sind sehr positiv, alle sind immer noch bei 68%.
Ja, das ging los irgendwie bei 50% und es gab gute Updates, es gab ein kleines DLC, das war nicht so doll, aber es spricht sich langsam rum, was die eigentliche Stärke dieses Spiels ist, denn das sieht man nicht auf den ersten Blick. Es sieht halt nicht toll aus und vor allem die Kampfsequenzen ernüchtern viele. Ich weiß, ich finde sie ja persönlich ganz putzig. Das heißt,
selbst die nimmst du jetzt noch in Schutz hier.
Das heißt, auf den ersten Blick,
das ist keine objektive Analyse mehr. Steinwallen, wie viel wurde dir bezahlt? Und das hast du garantiert nicht wohltätigen Zwecken gespendet. Hashtag Verschwörungstheorie, Hashtag Steinwallengate.
So, das heißt, auf den ersten Blick sieht es irgendwie obskur aus. Man hat andere schicke Alternativen, Ara und sowas alles. Was ja einige hier, die dabei sind, als das beste 4X-Spiel aller Zeiten oder sowas
bezeichnet. Obwohl es auch gerade total untergegangen ist auf Steam.
Ja, genau. Nicht wahr, Ranger? So, und ich denke, Millennia ist ein neutraler Titel. Das ist kein, der hat nicht richtig eingeschlagen, aber sie haben wirklich für eine gewisse Szene, die diese Spiele mag, was richtig Cooles, Innovatives abgeliefert. Und jetzt, wo ich bei Millennia gespannt, ich bin mir sicher, das ist kein Krisenphänomen, Millennia. Ich bin halt gespannt, wie gehen sie jetzt mit dem Studio und dem Spiel um? Die Frage ist jetzt, es kommt noch ein großes DLC raus, irgendwas mit Atomzeitalter. Wie wird das verkauft werden? Das ist sehr spannend. Wie werden die Spielerzahlen danach aussehen? Und wird es dann weitergehen mit der Entwicklung? Oder sagen sie vielleicht sogar strategisch, hey, wir sind von allen Civ-Konkurrenten, ARA, Humankind und Millennia, haben wir das beste Spiel hingelegt, sage ich nämlich auch. Und die Steam-Rezensionen werden das auch sagen. Investieren wir doch mal in das Studio und sagen, Millennia 2 ist vielleicht eine Perspektive. Dann sehen die Kampfanimationen vielleicht ein bisschen schicker aus. Aber dieser coole Kern des Spiels hat wirklich was, an dem man weiterarbeiten kann. Das ist zum Beispiel spannend für mich hier zu sehen. Oder sagen sie, bei jedem Nicht-Erfolg, ich glaube nicht, dass es ein Misserfolg ist, bei jedem Nicht-Erfolg stoßen wir das ab. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie da die strategische Entwicklung sein wird.
Das finde ich auch eine sehr spannende Frage, weil ich finde, das ist schon auch etwas, was manchmal einen guten Publisher von einem nicht so guten trennt. Also einerseits ist natürlich richtig, irgendwann musst du Reißleinen ziehen, aber wenn du bei jedem Zeichen von Widrigkeit direkt sagst, okay, der Aktienkurs ist gefallen, verkaufen, abschreiben und so, wie es jetzt, ich meine, ich finde, das kann man ihnen durchaus auch ankreiden, wie es jetzt ein bisschen bei Lamplighters League passiert ist. Ne? Da ist offenbar ein Studio, das ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Und das talentiert ist und eine Historie hat, ich sehe schon, Rainer hebt den Finger, du kannst gleich was dazu sagen. und da dann das offenbar so komplett als, okay, nie wieder abzuschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie da auch der Wunsch des Studios in dem Fall war, vielleicht waren die auch unhappy mit der Zusammenarbeit. Aber Rainer, erleuchte uns, was hast du dazu an Insider-Infos?
Also ich gebe dir grundsätzlich natürlich recht, nur in dem einen Fall von Lamplighters, das haben sie auch direkt gesagt, dass sie mit der Qualität total zufrieden waren. Sie haben nur verpasst, den Leuten irgendwie das Spiel schmackhaft zu machen, was sie auch wieder auf ihre Kappe nehmen. Das Problem war nur, das Studio will weiterhin solche Spiele machen und Paradox nicht. Und deswegen haben sie sich getrennt. Also das war dann einvernehmlich in dem Falle, dass es einfach in eine falsche Richtung geht für Paradox, weil es zu weit weg ist von dem, was sie können. Sowohl vom Inhalt, also rein vom Spiel selbst her, als auch vom Businessmodell, weil sie dann auch gesagt haben, das ist ein schwieriges Genre, in dem du bei Steam irgendwie, also so, er nannte es dann so, ein Spiel, bei dem du gewinnen musst, was die Spielerzahlen angeht. Du musst praktisch Titel 1 oder 2 in diesem Genre sein, damit das Spiel Erfolg hat. Und alle ihre anderen Spiele funktionieren so nicht. Und sie wollen nach Möglichkeit diese Gewinntitel, also du musst dein Genre gewinnen, wollen sie eigentlich nicht mehr haben, sondern halt ihre, ja, Service-Titel mehr oder weniger, die halt so,
ja gut, das ist dahin laufen. Ist tatsächlich interessant, weil Paradox ja selbst aus einem Bereich kommt, wo sie gefühlt so, ne, sie haben 5 Titel im gleichen Bereich und die können alle schön nebenher existieren, weil sie andere Ausprägungen sind, und der Gewinner ist vielleicht die meiste Zeit eh Civ, ne, wenn man ehrlich ist. Jetzt inzwischen vielleicht gerade nicht mehr. Wir gucken, was Civ 7 dann macht. Aber es gibt Raum für CK3 und Europa Universalis und Hearts of Iron und Victoria 3. Also eine sehr andere Welt, in der sie da leben. Haben sie denn zu Millennia konkret was gesagt?
Nee, Millennia hatten wir jetzt nicht auf dem Zettel, weil, wie Steinwallen schon sagt, ich hatte es auch eher als so einen Titel, der vernünftig war. Jetzt keine großen Krisenzeichen zeigt, ist halt eher auf kleiner Flamme entwickelt worden, glaube ich. Ich glaube, dass da nicht viel Geld reingeflossen ist. Deswegen haben wir darüber nicht gesprochen, weil es halt nicht zu den Problemfällen gehört hat.
Siehst du, Ranger?
ja. Also, ich finde aber das ist ja genau das Interessante. Als du jetzt, Steinwallen, gesagt hast, das ist jetzt nicht unbedingt Krisentitel, sondern vielleicht irgendwo neutral gesehen. Was mich interessieren würde, aber das werden wir nicht herausfinden, da können wir nur mutmaßen. Ab wann ist es für Sie zahlentechnisch ein Erfolg? Und wenn ich mir jetzt beispielsweise mal durchgucke, wir haben jetzt Verkäufe, können wir ungefähr nur so ansehen, aber wir haben jetzt bei Millennia waren in der Peak 8000 Spieler und sind jetzt so bei 400 Spieler eingependelt. Lamplighters League, da sprechen wir nicht drüber. Das war, also versteht, glaube ich, keiner von uns, wie das überhaupt passieren konnte. Aber wir haben ja auch solche Sachen wie zum Beispiel Star Trek Infinite, dass er ebenfalls fremd gepublished wurde und mal abseits von dem, dass es hinterher eingestellt wurde, auch nur eine Spielerzahl von 200 hat. Ist Paradox zufrieden damit, wenn sie wieder die Rolle des Underdogs beim Publishing einnehmen? Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nämlich, für sie ist es ein Erfolg, wenn sie sagen, hey, wir sind jetzt so groß, wir sind einer der Big Player im Strategiebereich. Wenn wir jetzt ins Publishing reingehen, dann wollen wir das auch anderweitig versuchen, dann wollen wir versuchen, dass das oben mitspielt. Und deswegen glaube ich auch, stell jetzt mal die steile These auf, die Theorie, dass Millennia für sie auch kein Erfolg ist und dass sie es eher negativ sehen würden.
Ich glaube, dass Millennia ihnen zu wenig Potenzial bietet und es deswegen nicht weiterverfolgt wird. Ich glaube nicht, dass sie da das Gefühl haben, da wenn wir noch weiter rein investieren, dann wird das groß oder wird so ein 50.000 Spieler pro Tag Spiel. Ich glaube, dass das Problem ist, dass es nicht genügend Potenzial hat und dahingegen, glaube ich, sind sie wie alle Firmen. Es geht nicht unbedingt darum, dass du jetzt das neue Call of Duty entwickelst, sondern dass du halt in dem, was du gut kannst, was entwickelst, was Potenzial hat. Du willst ja immer, dass es irgendwie besser wird und dann fällt halt sowas wie Infinite sofort weg, weil da in dem Moment, wo das dann released wird, ist sofort klar, okay, das interessiert niemanden. Es hat keinen Sinn, da weiterzumachen aus reiner Business-Strategie heraus.
Ich würde tatsächlich auch vermuten, dass es Millennia langfristig ein ähnliches Schicksal haben wird, weil die Zahlen sind einfach nicht das, also ist so, okay, wir sind jetzt bei 500 Steam-Spielerzahlen, wenn wir noch ein paar krasse Add-ons machen, kriegen wir vielleicht die 1000, ne, und derweil, also das ist tatsächlich, denke ich, nicht sinnvoll und sogar auch verständlich. Es ist trotzdem für mich die Frage, was ziehen Sie daraus für eine Konsequenz für das Studio? Sagen Sie, okay, ihr habt ja offensichtlich schon Blend und so, wir geben euch noch mal einen Shot. Oder sagen Sie, nee, sorry, das war's jetzt.
Na, Sie müssten ja richtig strategisch investieren, ne? Mhm. Also da müssten Sie dann ins Risiko gehen und sagen, so, ihr habt gezeigt, dass ihr so ein Civ-Game machen könnt, aber das war jetzt alles Low-Budget. Jetzt geben wir euch Geld und jetzt macht ihr auch was Schickes draus, ne? Ja. Das ist dann so eine strategische Entscheidung.
Aber das nimmt natürlich auch eine Menge Vertrauen, ne? Eines Publishers, der jetzt gerade eher im Modus ist, wir riskieren vielleicht ein bisschen weniger, weil sich einige unserer Big Bets nicht ausgezahlt haben. Und nicht zu vergessen, ne, Civ 7 ist ja am Horizont. Das heißt,
du müsstest ja auch das Studio noch vergrößern. Ist ja auch wieder so ein nicht ein direktes, komplettes Inhouse-Studio. Kriegt die Leute erstmal irgendwo her, die das dann auch können tatsächlich. Und ich glaube, dass sie gerade in dem Fall jetzt da sehr konservativ an die Sache rangehen werden.
Ja, also ich glaube aber übrigens, um da mal ein bisschen ein Muster nochmal zu erkennen, ich glaube, bei ein paar Punkten war wirklich das Problem, dass man das Gefühl hat, da hat vielleicht bei Paradox niemand ausreichend mal drauf geschaut, um so ein bisschen die, unabhängig von der spielerischen Qualität, die Markttauglichkeit des Spiels einzuschätzen. Weil das zum Beispiel bei einem Millennia, bei allem, was man davon halten mag, diese Kampfszenen einfach ein schlechtes Meme sind und dass du als Paradox kein Spiel veröffentlichen darfst, das Kampfszenen hat, wo die meisten Mobile-Spiele besser aussehen. Und dass man zumindest dann vielleicht sagen will, okay, vielleicht zumindest genug Geld, um diesem kleinen Vince-Studio die Möglichkeit zu geben, was ein bisschen schöner zu entwickeln, sollten wir in die Hand nehmen. Weil sonst das Ganze, also an sowas kann ja und ist, glaube ich, auch zum Teil ein ganzes Spiel gescheitert. Also ich glaube, sehr viele Leute, die haben das wahrscheinlich gespielt bis zum ersten Kampf und dann refunded. Würde mich wirklich nicht wundern. Und das Gleiche ist zum Beispiel ein Lamplighters League, was ja, ich habe es tatsächlich nicht gespielt, volle Transparenz, aber nach allem, was ich gehört habe, ein tolles Spiel, aber halt irgendwie auch so offensichtlich so ein Setting, das einfach gerade so nicht im Trend liegt, dass eigentlich auch irgendwo klar war, dass das jetzt nicht Berge an Spielern abholen würde. Und dass leider ein Publisher auch ein bisschen diesen pragmatischen Blick braucht. Wie wir vorher gesagt haben, ne, viele von Paradox-Spielen leben ja auch von, ich spiele Crusader Kings 3, weil das ist das Mittelalter-Paradox-Spiel. Und ich mag Mittelalter, ne? Und was ist Lamplighters League? Irgendwie so ein bisschen Indiana Jones als Fantasy-Comic irgendwie, weiß. Also ich könnte dir nicht mal das Setting jetzt in einem schmissigen Satz zusammenfassen.
Das Setting ist Pulp.
Ja, gut.
Ja, nee, das ist auch, das ist so diese 20er-Jahre-Groschenroman-Setting. Pulp ist halt nicht wirklich populär. Hinzu kommt aber, dass dieses Genre, dieses, ich sag mal, XCOM-Genre, so nenne ich es jetzt einfach mal, so eine Art Spiel ist das ja, Das funktioniert, glaube ich, nur dann ganz gut, wenn du einen sehr starken Sandbox-Anteil mit dabei hast.
Ja.
Heutzutage. Und das hatte Lamplighters League nicht. Es war toll inszeniert, hatte interessante Charaktere. Ich glaube, hatte auch eine coole Story. Aber am Ende ist es ein relativ lineares Spielerlebnis gewesen, was ich persönlich auch vom Game Design her völlig legitim empfinde. Aber in der heutigen Zeit, gerade wenn Content Creator so große Bedeutung haben, dann sind lineare Spiele total unpopulär. Weil ne, man erlebt quasi dasselbe, was alle anderen erleben. Das ist zum Zuschauen nicht so interessant, das ist zum Content-Kreieren auch nicht so interessant. Also da ist das komplett rausgeflogen. Während sowas wie XCOM oder Jagged Alliance 3, das hat noch stärkere Sandbox-Elemente. Und ich glaube, daran ist es gescheitert. Es ist einfach ein zu lineares Story-Game gewesen, was so auf dem Markt dann noch mit dem sehr künstlerisch, finde ich, hochwertig umgesetzten, aber sehr ungewöhnlichen Setting Pulp noch vermischt, nicht so funktioniert.
Ja, was ich super gefunden hätte, CRPG daraus zu machen. Und dann hat man nämlich die Charaktere drin und könnte dann auch diese Rundentaktikkämpfe mit da drin verpacken. Aber so hätte man dann dieses Story-Element dabei. Ich bin tatsächlich auch jemand, der bei Rundentaktik à la XCOM es mehr mag, wenn er dann die Sandbox-Elemente dabei hat. Während wiederum, wenn ich einer Story folge, bin ich ein großer Fan von CRPG in dem Fall. Und da hat Paradox ja auch Erfahrung als Publisher. Pillars of Eternity war es, glaube ich, dass sie gepublished haben.
Und aber ich glaube auch nichts, was sie als riesigen Erfolg werten, oder? Weil Pillars war in seiner Nische ganz okay erfolgreich. Hat Paradox überhaupt noch Pillars 2 gepublished? Oder
nein, Tyranny haben sie nicht mehr.
Nämlich nicht, ne? Ja.
Nur Tyranny, glaube ich, noch.
Und Tyranny war ja, und das ist übrigens die größte Ungerechtigkeit der mittelkürzeren Spielegeschichte, dass Tyranny so ein Flop war, das ist ein absolutes Meisterstück von einem Rollenspiel gewesen. Mhm. Und ich werfe es auch jedem einzelnen von euch Rollenspielfans da draußen vor, ganz ehrlich, dass ihr das nicht gespielt habt. Weil da habt ihr was verpasst. Das war toll. Aber auch da wieder leider ein Bereich, wo Paradox ja eigentlich sich ein bisschen eher die Finger verbrannt hat. Finde den Punkt aber interessant mit der Linearität, dass du weniger Buzz, sag ich mal, auf Twitch und YouTube generierst, wenn alle das Gleiche spielen. Weil ich war damals zum Beispiel positiv überrascht, dass Baldur's Gate so viel geschaut wurde. Weil ich hatte zuerst gedacht, so die Leute wollen doch gar keine Spoiler bei dieser Art von Rollenspiel. Aber dann war es eins meiner erfolgreichsten Spiele des Jahres. Und sehr viele Leute haben ständig in den Chat geschrieben, ach, bei dir ist das so. Ja, die Szene habe ich nie gesehen.
Eben, weil es so unterschiedlich ist, ne?
Ja.
Also das ist halt dann nicht, es ist zwar ein Storygame, aber halt ein nicht lineares Storygame in gewisser Weise. Weil es so, außerdem ist es ein absolutes Ausnahmespiel, denke ich.
Ja, das
schwierig,
kommt natürlich dazu.
Die Spiele damit zu vergleichen. Aber das ist halt wirklich, da sind so viele unterschiedliche Geschichten drin. Und das hat sowas wie Lamplighters League natürlich nicht.
Haben Sie denn, Rainer, ich glaube, du hattest auch vorher ein bisschen schon darüber geredet, aber haben Sie denn einen Ausblick gegeben, wie die Zukunft von Paradox Publishing aussehen soll? Wird das jetzt zurückskaliert im Umfang? Oder wollen Sie schon immer noch die gleichen Ressourcen ins Publishing stecken, aber irgendwie besser auswählen, dass es Spiele sind, die ihnen nahe sind? Oder wird es jetzt, nachdem sie Vampire abgewickelt haben, blöd gesagt, auch einfach weniger Paradox Publishing geben in Zukunft?
Ich glaube, dass es tatsächlich einfach weniger, bisschen weniger sein wird, zumindest was die größeren Sachen angeht, weil sie eben, wie gesagt, die Risiken auf Paradox Arc abwälzen wollen. Sie haben schon gesagt, also es ist jetzt nicht vorbei, also sie werden sich auch weiterhin umschauen nach externen Studios, nach Franchises, die interessant sein könnten. In dem Quartalsbericht hat der CEO ja sogar auch direkt gesagt, also die jetzige Marktsituation mit der allgemeinen Spielebranchenkrise ist für sie eher, sie sehen das als eine Chance, weil halt so manche Marke jetzt billiger ist als vorher. Aber sie werden insgesamt halt mehr Sorge dafür tragen, dass die Sachen wirklich zu der Firma passen. Und da wird es dann automatisch einfach weniger Projekte sein, weil halt nun mal einfach weniger Sachen wirklich so toll auf Paradox passen werden, als wenn ich einfach alles gefühlt anstoße, was mir gerade unter die Finger kommt. Von daher, und also sie haben auch noch zusätzlich so gemeint, ja, also der Spieletrend zeigt halt auch dazu, dass Spieler wenig risikofreundlich sind und dass sie lieber Sachen, also praktisch Fortsetzungen von bestehenden Franchises haben wollen und so weiter. Also meinte er ganz allgemein, was für mich auch sich nach einer gewissen Risikoaversität anhört. Von daher, ich glaube schon, dass Paradox sozusagen ein bisschen langweiliger sein wird die nächsten Jahre. Aber es wird auf jeden Fall noch neue IPs geben, auch von ihren eigenen Entwicklungsstudios, haben sie auch gesagt, dass da ist schon was in Entwicklung. Aber ja, wie viel das dann sein wird, wird man sehen. Und auch erst in etwas längerer Zeit, denn auch auf die konkrete Frage, wann werden wir denn so dieses neue Paradox dann wirklich voll zu Gesicht bekommen, meinte er dann schon, also 2026 vielleicht so voll dann, also heißt sozusagen bis mindestens mal nächstes Jahr noch sind die ganzen Sachen, die da vielleicht rauskommen, sind noch die Kinder der etwas älteren Phase jetzt. Genau, und dann danach wird man dann sehen, wohin die Reise wirklich komplett geht.
Das ist ja eine Sache, die leider ein Problem der Spielebranche im Allgemeinen ist, dass Spieleentwicklung inzwischen so komplex und langfristig ist, dass man sehr oft auch, also zum Beispiel, wann werden wir die Folgen vom Microsoft-Kauf von Blizzard und Bethesda sehen? Ne, Leute sagen, wir haben jetzt Leute rausgeschmissen, das sind doch schon die Folgen. Und das ist einerseits wahr, weil natürlich eine unschöne Aktion, aber wie sich Microsoft auf Blizzard auswirkt, sehen wir dann mit Diablo 5 oder sowas. Ne? Oder wenn dann in 3 Jahren mal ankommt, wir haben uns doch entschieden, ein neues StarCraft-RTS zu machen und ihm das Age of Empires-Treatment zu geben. Oder auch nicht. Ne? Und wir haben jetzt entschieden, alle Blizzard-IPs an die Candy Crush-Macher zu geben, die in dem Paket mit drin waren. Ne? Kann alles passieren, aber bis du die Entscheidungen, die Konsequenzen der Entscheidungen siehst, dauert's eine ganze Weile. Wie schätzt ihr denn ein? So, fangen wir nochmal mit dem Paradox Hasser Ranger an. Wie siehst du denn die Zukunft von Paradox gerade? Wie schätzt du das ein?
Also, sie sind gerade am Wendepunkt oder am Scheidepunkt, sage ich mal. Die nächste Zeit, die nächsten Entscheidungen werden halt definieren, ob sie dann wirklich in eine waschechte Krise schlittern, anstatt eine Pseudokrise, sage ich mal, ne? Lieber Steinwallen.
So, ja, gut formuliert.
Oder
wie schön, dass ihr euch doch noch vertragt. Und wenn es gegen mich geht, vertragen sie sich wieder.
Oder ob sie wie ein, ich nenne es einfach mal, Phönix aus der Asche hervorsteigen werden. Wichtig ist, dass sie das Vertrauen der Kunden wieder zurückgewinnen müssen. Sie müssen wieder zeigen, dass wenn Spiele rauskommen, diese Spiele auch ein Erfolg sein können, dass diese Spiele auch unterstützt werden über einen längeren Zeitraum und wenn es dann ein potenzielles EU5 wird, es nicht dasselbe Schicksal wie ein Imperator Rome einnehmen wird. Das ist halt immer noch in den Herzen und in den Köpfen von den verschiedenen Paradox-Fans. Deswegen wird genau jetzt, so die nächsten, Rainer hat es gerade gesagt, bis 2026 wird sich dann zeigen, wird es erfolgreich sein oder war es das mit Paradox und dann kommt jemand hinterher, wie zum Beispiel Hooded Horse.
Ich meine, das ist natürlich, es ist ja oft lustig, ne? Paradox war ja zum Teil das für andere, ne? Also City Skylines war ja das, was EA quasi so die Städtebaukrone geklaut hat. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, direkt mit dem Sequel sind sie zu dem geldgierigen, bloated, alten Typen geworden, dem jetzt ein junger, hungriger Städtebauspieler die Krone wieder klauen könnte.
Wobei, wenn das Stichwort Hooded Horse genannt wurde, da will ich nochmal einhaken, weil das wird häufig jetzt als Argument gebracht. Hooded Horse macht doch die viel geileren Titel und so. Paradox ist abgehängt in dieser Hinsicht für Strategiespieler. Dazu muss man aber bedenken, dass Hooded Horse eine komplett andere Publishing-Strategie fährt. Das heißt, die machen Publishing, indem sie ganz spät in der Entwicklungsphase eines Spiels einsteigen und quasi ja nur noch, ich sag mal, die reifen Früchte pflücken und dann mit Sicherheit deutlich geringere Margen dann auch haben, weil sie ja quasi nur am Ende noch reingehen, um das Marketing ein bisschen zu machen und hier und da ein bisschen zu helfen. Das heißt, die steigen erst ein, wenn klar ist, Manor Lords wird ein Hit-Titel, Workers and Resources wird ein Hit-Titel und. Da gibt's jetzt 10 Titel zu nennen. Das ist eine komplett andere Publishing-Strategie, die, glaube ich, bei Paradox auch nicht funktionieren würde, so wie das Unternehmen aufgebaut ist. Paradox will sozusagen das Investment machen in die Studios, in Eigenentwicklungen, in frühe Titel, um dann am Ende auch die dicken Gewinner einzustreichen. So, und ich glaube nicht, dass sie sich transformieren können in so eine andere Art von Unternehmen. Deswegen ist das viel einfacher für Hooded Horse, sich die guten Sachen rauszuholen, aber die Gewinne sind dann am Ende auch deutlich geringer. So, insofern, da muss man ein bisschen mit dem Vergleich
nachdenken. Wobei ich gespannt bin, wie es bei Hooded Horse jetzt dann weitergeht, jetzt, wo sie dann, weil so sind sie halt jetzt in den Markt reingestoßen, aber jetzt haben sie ja einige dieser Studios eben, die jetzt ein gutes Erstlingswerk abgeliefert haben, wo sie eher spät reinkamen, aber die jetzt auch bei ihnen, ich meine, gut, ich glaube, diese Verträge sind alle nicht, dass die Studios gehören ihnen ja nicht, aber sind ihnen vielleicht zugetan, auch für ihr nächstes Projekt bei denen zu bleiben. Und damit haben sie also schon ein bisschen das gemacht, was Rainer meinte, was irgendwie Paradox Arc auch so ein wenig vielleicht will. Ne? So vielversprechende Sachen identifizieren und die ein wenig pflegen und dann die Früchte ernten und dann weiter damit machen. Aber ist absolut richtig, kann man aktuell nicht mit Paradox vergleichen, aber muss trotzdem, also Hooded Horse hat, finde ich, ein beeindruckend gutes Gespür bewiesen in letzter Zeit, weil auch diese Strategie könnte ja daneben gehen. Ja. Und ich bin regelrecht, irgendwann war ich sehr, also als das noch nicht so ein, inzwischen kennt ja jeder Strategiespieler die und diesen Publisher-Namen, aber ich erinnere mich noch an die Phase, wo die langsam aufkamen. Ich so mit wachsender Irritation, jedes Mal, wenn ich mir denke, oh, da habe ich ja ein cooles neues Indie-Spiel entdeckt, das mache ich mir auf die Wunschliste, Publisher Hooded Horse. Wie oft mir das passiert ist, dass immer bei den Spielen so die 20 Demos im Steam Next Fest, okay, das sind die zwei coolen und beide bei Hooded Horse. Okay, Respekt.
Ich war mal durch Zufall Teil von einer Akquise von Hooded Horse.
Oh.
Ich sag mal nicht, welcher Entwickler das war, aber den kennt ihr auf jeden Fall. Können wir im Nachgang mal drüber sprechen. Und das ist bei denen
auch Chefsache. Die Aufnahme ist schon aus, Ranger. Habe ich dir das gar nicht gesagt?
Klar.
Läuft schon nicht
ja,
mehr.
Ja, habe ich mir schon gedacht, ja. Das ist bei denen aber noch Chefsache. Also der, ich glaube, Tim heißt er mit
Tim
Vornamen.
Tim Bender,
kommt,
ne? Ja.
Ja, genau. Der kommt da noch zum Beispiel in Discord, Erstkontakt, redet dann mit denen und guckt sich das Projekt genau an, geht das genau durch, schaut sich, was der Entwicklungsstand ist, was für Potenzial die haben und ähnliches. Und erst wenn er dann quasi sein Go gibt, dann wird das weiter verfolgt. Also die haben noch diesen Luxus, den sie nutzen können, aber wie Steinwallen richtig gesagt hat, das ist ein komplett anderes. Das wäre nochmal ein eigener Podcast, ne? Das ist ein komplett andere.
Aber Leute, ich meine, das können wir uns ja schon mal vormerken, weil hätte ich durchaus Lust drauf mit Mit Hooded Horse hatte ich ja auch relativ viel zu tun, weil ich im Mannerlords Alpha-Discord unter anderem war. Und auch da meldet sich dann zum Teil der CEO zu Wort. Ne? Im Alpha-Tester-Discord, jetzt nicht irgendwie auf täglicher Basis, aber das ist nochmal eine andere Hands-on-Kultur, die aber, wie Steinwald sagt, auch deswegen nur geht, weil das eine viel kleinere Firma ist und ein ganz anderes Konstrukt einfach. Aber finde ich sehr cool. Auch ich habe tatsächlich schon, auch da keine Details, Entwickler mit ihnen zumindest verknüpft. Was dann draus geworden ist, weiß ich tatsächlich selbst nicht immer, aber auch ich habe irgendwann angefangen, ne, wenn Entwickler kamen, hast du irgendwelche Kontakte? Ich würde gern irgendwie, ja, frag doch mal bei Hooded Horse, ne? Man hat zumindest auch den Eindruck von außen, dass, auch wenn sie eben ein bisschen weniger machen als vielleicht ein Paradox von Anfang bis Ende, dass die Leute, die dort sind, gut behandelt werden, gute Spiele bei rauskommen und dass also allgemein eine Kraft fürs Gute im Gaming da ist, habe ich das Gefühl. Also so wie ich das wahrgenommen habe, war jetzt auch bei Mannerlords, das wurde ja sogar, glaube ich, mehrfach verschoben und sowas, da wurde nicht gesagt, im Vertrag steht aber, es sollte jetzt rauskommen, ne? Um nochmal Rainer von vorhin bei Cities auch zu zitieren, wie es dann wohl bei Paradox lief. Ja, ich bin auch gespannt. Wo waren wir bei Ausblick auf Paradox? Wir haben nur Ranger geschafft, oder? Und haben wir uns verzettelt.
Dann habe ich dich unangenehmerweise von dieser Schlussrunde abgehalten.
Steinwallen.
Weil Ranger schon wieder so ein Triggerwort genannt
hat. Schon wieder. Ich glaube, Ranger ist ein Triggerwort bei dir.
Ja, wirklich. Dann mach doch du, Steinwallen. Was ist deine Einschätzung, die Zukunft von Paradox? Werden sie von Hooded Horse ersetzt?
Ich stimme Ranger insofern zu, dass ich auch sage, dass wir so ein bisschen jetzt an so einem Wendepunkt sind. Aber ich glaube, wir sind vielleicht sogar schon darüber hinaus, weil das, was wir jetzt quasi als Pseudokrise wahrnehmen, nämlich die Absagen von...
Das Wort gefällt dir jetzt richtig gut hier, diesen Talk, ne?
Die Absage von diversen Spielprojekten und so weiter ist, glaube ich, schon die Bewältigung der Krise. Ich glaube, Paradox ist deutlich weiter, als wir das erkennen, vermute ich. Und die Tatsache, dass im Moment jetzt gar nichts kommt, hängt genau damit zusammen. Sie haben jetzt noch zwei Altlasten, Bloodlines 2 und Prison Architect 2. Das sind, glaube ich, die beiden einzigen Publishing-Projekte, von denen wir wissen, dass die noch kommen werden. Alles andere ist irgendwo in der Hinterhand. Insofern, ja, dieses ganze Publishing-Thema ist wirklich großes Fragezeichen. Da kann ich auch kaum mutmaßen. Ich schätze mal, dass sie diesen beiden Projekten einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das zwei neuen Studios gegeben haben, dass sie wissen, wie blöd es alles gelaufen ist, dass sie die dann erst rausbringen, wenn es auch wirklich gut wird. Das ist zumindest jetzt den Eindruck, den ich habe. Insofern, ja, mal sehen. Aber da kann ich gar nichts zu sagen, eigentlich als Prognose. Davon hängt jetzt einfach viel ab, was da die strategischen Entscheidungen sein werden. Was jetzt die internen Studios betrifft oder die Grand Strategy-Titel, da würde ich sagen, sehe ich doch eine sehr positive Zukunft. Ich glaube, das Geschäftsmodell funktioniert gut. Die Spiele, die aktuell gepflegt werden, funktionieren gut. Victoria 3 war am Anfang ein Wackelkandidat, aber ich bin inzwischen sehr davon überzeugt, dass sie die Trendwende da geschafft haben. Die letzten DLCs waren sehr gut. Die Patches, sie haben genau an den Problempunkten angesetzt, die Leute gesagt haben, das gefällt ihnen nicht. Also das hat, glaube ich, eine richtige Aufwärtsentwicklung. Und am Horizont steht Project Caesar, Europa Universalis 5. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das was wird. Einfach weil es schon von vornherein, wie es mir scheint, ein absolutes Nerd-Game wird. Und ich glaube, das ist klug, einfach sich komplett zurückzubesinnen auf die Wurzeln, wo sie herkommen und diesen Kern vielleicht auch mit so einem Spiel mal wieder zu stärken. Also den Teil sehe ich sehr positiv. Bei dem anderen für mich auch noch mal ein großes Fragezeichen eigentlich.
Dann Rainer, du darfst auch noch du hast ja von uns die meisten und jüngsten Direkteinblicke gehabt. Was ist deine Einschätzung? Mit welcher Einschätzung gingst du aus diesen Gesprächen raus? Mit welchem Gefühl für die Zukunft von Paradox?
Ich bin insgesamt bei Steinwallen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Firma jetzt in der Riesenkrise steckt. Ich glaube, dass sie rauskommen werden aus dem kleinen Loch mit.
Kleines Loch nennt er.
Nee, ich bin überzeugt
davon, dass sie ein kleines Pseudoloch vielleicht noch, wenn wir schon dabei sind.
Du bist halt der erfolgreiche Clickbaiter hier
unter uns. Ja, es tut mir leid. Ich lass dich weiterreden, Rainer.
Kein Problem. Nee, ich glaube, dass sie ihren Weg ganz gut so weitergehen werden. Ich glaube nur, dass ich sozusagen das Paradox, das ich mal hatte, nicht mehr ganz zurückbekommen werde, weil es einfach nicht, weil das zu nischig war für das, was ich gerne gespielt habe. Ich spiele die Spiele immer noch gerne, aber ich mochte sie noch ein bisschen hardcoreiger lieber. Aber ich verstehe, dass es da weggeht davon und das wird auch der Trend sein. Ich glaube, dass wir einfach weniger verrückte Projekte von ihnen sehen werden und es der Firma auch gut tun wird. Das Einzige, ich bin noch so ein bisschen skeptisch bei Project Caesar, weil ich mir persönlich nicht richtig vorstellen kann, wie dieses neu aufgebaute Studio diese große Verantwortung stemmen soll. Sie scheinen recht zufrieden zu sein mit dem Studio, weil er auch im Interview auch meinte, wie gesagt, so das mit diesen ganzen externen Studios hat alles nicht so gut hingehauen. Und wenn wir sowas machen, dann müssen wir es so machen wie bei Paradox Tinto, also dem Barcelona-Studio, und Leute von den Kernentwicklern nehmen, die irgendwo hin verfrachten und aus denen heraus sozusagen ein neues Studio züchten. Also müssen sie ja sozusagen zufrieden sein mit dem Studio. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, also die haben nur noch hinten raus DLCs für EO4 gemacht, die jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll waren. Und jetzt sollen sie diesen großen neuen Titel machen. Ich weiß nicht, wo die Erfahrung herkommen soll. Und wenn ich mir die Death Diaries ansehe, verzetteln sie sich meiner Meinung nach ein bisschen arg in Details. Zum Beispiel eine unfassbar gigantische, detaillierte Weltkarte. Ich hoffe, dass sie
das Heilige Römische Reich mit, weiß ich nicht, 300 Staaten, genau. Kleinstadt.
Ich hoffe, dass sie über diese Details nicht die Kernbelange eines Strategiespiels aus den Augen verlieren und dass das Spiel tatsächlich am Schluss auch Spaß macht. Da bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen skeptisch, aber werden wir sehen.
Ich würde euch auch weitgehend zustimmen. Ich habe tatsächlich wie Steinwallen das Gefühl, so die harten Schritte wurden jetzt ja bereits weitgehend getan. Also man hat gewisse Konsequenzen gezogen. Man hat sich bei zwei ausstehenden Titeln noch entschieden, es durchzuziehen. Ich glaube, zumindest ein herber Schlag steht da noch bevor. Also ich sag mal so, ich wäre sehr überrascht, wenn Vampires gut wird. Ich glaube, Prison Architect ist was anderes, weil das irgendwie auch noch mal trotz allem näher an näher an Paradox, ne? Also es ist kein Grand Strategy Spiel, aber es ist halt ein Wirtschaftsmanagement Dingens irgendwie im weitesten Sinne, während Bloodlines ist halt ein 3D Action RPG irgendwo mit Story Fokus und allem. Und diese Art von Projekt, es ist in der Spielegeschichte selten, dass nach so einer Entwicklungsgeschichte am Ende ein gutes Spiel rauskommt. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Aber ich glaube, da wird sich Paradox noch auf ein bisschen finanzielle Verluste einstellen müssen. Also die Entwicklungsgeschichte dieses Spiels wird, glaube ich, am Ende kein finanzielles Happy End werden. Aber wenn derweil das Kerngeschäft weiter gut läuft, dann können sie das ja auch stemmen und scheinen ja jetzt auch so die meisten Verluste schon kassiert zu haben und noch zu stehen. Also ist jetzt nicht so, als würde das jetzt noch irgendwas entscheiden für sie. Und man hat umgekehrt schon den Eindruck, dass im Kerngeschäft zumindest zum Teil eine gewisse Wende schon stattgefunden hat. Wenn man sieht, dass Victoria 3, wie du sagtest, Steinwallen, ich fand das ja eh schon, dass ich zum Release ein bisschen zu schlecht bewertet zum Teil, aber hatte auf jeden Fall Probleme. Ich habe das durchgesuchtet eine Woche lang zum Release, hatte richtig Spaß dabei und so. Klar, irgendwann war dann, hat man gemerkt, da muss noch Dinge tun, aber ich fand, es wurde ihm zum Teil auch Unrecht getan, aber es ist seitdem noch mal um einiges besser geworden. Crusader Kings, der Byzanz-DLC ist toll, also schafft wieder besser diese Balance, die ich möchte in Crusader Kings aus Textfenstern und Spielmechanik. Also ich habe das Gefühl, auch da geht der Weg in eine richtigere Richtung. Wo ich tatsächlich gerade keine Ahnung habe vom aktuellen Stand, hat das jemand von euch? Wie ist denn bei City Skylines? Haben die Verbesserungsbestrebungen schon? Ich glaube nicht, oder? Ranger, du hast doch einen Test sogar für GameStar Test
abgegeben. Du willst doch gerade jetzt das hier abschließen.
Ja, aber das ist jetzt Teil der
Das
ist ja Teil der Einschätzung. Ja, ich wollte es eigentlich abschließen. Ranger, in einem Satz.
In einem Satz sage ich euch. Also, wobei, ich brauche drei Sätze kurz. Ich bin ja auch freier Autor für die GameStar, ne? Ja. Peter Bartke ist auf mich zugekommen, hat gesagt, willst du einen Test für City Skylines 2 machen? City Skylines 2.1? Habe ich gesagt, ja. Hab's nochmal angespielt. Bin zu ihm gegangen, hab gesagt, nein. Und dann haben wir es sein lassen. Also es hat sich wirklich so gut wie gar nichts getan. Ich weiß, dass mir manche widersprechen werden dabei. Ein paar Kleinigkeiten sind noch neu, aber an dem gemessen, was City Skylines 2 eigentlich sein sollte, ist das immer noch nee.
Ja, scheiße. Okay, dann ist die Zukunft von Paradox eine Katastrophe und alles geht in den Bach runter und es wird auch keine weiteren großen Sachen für Millennia geben. Nein, also ich habe das Gefühl, so, sie haben den harten Cut gemacht, beim Publishing halt einiges wegzustreichen. Das ist bereits passiert, das war sicher nicht schön, aber ist jetzt schon weitgehend hinter ihnen, noch nicht komplett. Wie gesagt, ein paar Sachen wird es da noch geben. Und im Kerngeschäft läuft's A gut und B gehen gewisse Schwächen sogar nach oben, wenn auch offenbar nicht überall, weil nach dem, was ihr so sagt, Stellaris zum Teil immer noch durchwachsene DLCs hat zum Beispiel, aber die Leute mögen Stellaris ja trotzdem im Kern und eigentlich.
Nächste DLC wird auch wieder gut, glaube ich.
Okay, und eigentlich stehen die meisten größeren, also die laufenden Strategietitel von Paradox stehen eigentlich alle gerade ganz okay da, ne? Crusader Kings wieder im Aufwind, Victoria im Aufwind, andere waren nie im Abwind. Deswegen, ich glaube auch, die Firma steht auf soliden Beinen, hat vielleicht auch ein bisschen was gelernt über Überexpansion und Enthusiasmus durch Börsengänge und solche Geschichten und wird uns, glaube ich, weiter durchaus Freude machen. Ich persönlich tatsächlich muss wirklich sagen, so, es ist jetzt eine Weile her, dass ich so richtig Leidenschaft hatte, weil halt so mein Hauptparadox-Spiel war Crusader Kings und das ist halt leider wirklich auf Abwege geraten, aber jetzt, wie gesagt, mal gucken, vielleicht auch, es geht auch da positiv, das heißt, ich bin insgesamt vorsichtig optimistisch. Ich bin mal gespannt, wann es das nächste Mal was von Paradox gibt, was du einfach uneingeschränkt feiern kannst, da bin ich mal gespannt drauf. Aber sie sind, habe ich das Gefühl, so aus dem Tal der Tränen auch eigentlich schon wieder raus. Und haben auch offenbar zumindest ein paar Sachen draus gelernt. Aber jetzt müssen wir noch mal, wie Rainer auch richtig sagt, ne, 2026 treffen wir uns hier noch mal und sagen, ob sie den Worten auch entsprechend langfristig haben Taten folgen lassen. Ne? Ob dann Ranger bis dahin seinen City Skylines 2 Nachtest schreiben konnte und der gut ausfällt. Ob dann Steinwallen seinen Millennia 2 bis dahin angekündigt bekommen hat, und Rainer wird wahrscheinlich sein super Hardcore-Ding. Wobei, vielleicht Project Caesar, ich weiß es nicht. Und ob ich dann mein wieder etwas strategischeres Crusader Kings mit Handels-DLC bis dahin habe. Das sind jetzt die Wünsche, die wir jetzt so in die Zukunft werfen und dann schauen wir mal.
Die Zuschauer fragen sich gerade, findest du noch den Punkt am Ende deines Satzes?
Nein. Okay. Also sind Punkte nicht auch überbewertet? Außerdem bitte, Ranger hat gerade aus einem Satz 3 gemacht und es waren nicht mal, es waren mehr als 3. Warum werde ich jetzt kritisiert? Ich sehe das gerade hier im Steinwallen-Chat. Ist Maurices Abmut in der Krise? Nein, in der Pseudokrise.
Das ist eine Pseudokrise, ja.
Bitte, okay, jetzt moderieren wir hier ganz businesslike ab. Steinwallen, wenn die Leute deine Impertinenz, diesen Talk gemocht haben, wo finden sie dich überall noch?
Ich mache jetzt gleich weiter mit Frostpunk 2 auf Twitch. Ansonsten passiert viel auf YouTube. Aktuell spiele ich Millennia als Let's Play. Transport Fever 2 und Drova. Eines meiner neuen Lieblingsspiele, vielleicht sogar Spiel des Jahres. So weit will ich schon gehen.
Ranger, wenn Leute keinen Bock haben, Millennia zu schauen, was finden sie stattdessen bei dir und wo? Was bietest du ihnen als bessere Alternative an?
Oh, auf YouTube ganz viele angespielt zu verschiedenen, zu hauptsächlich Strategiespielen, aber auch verschiedenen Genres. Oder als Ranger Area auf Twitch alles außer Millennia. Weil ich nur gute Spiele spiele. So.
Sehr gut. Rainer, von dir findet man unter anderem just einen größeren GameStar-Report zu all deinen Erkenntnissen von dem Paradox-Interview. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher. Du bist ja bei uns als Freelancer. Gibt es noch sonstige Projekte, für die du hier gerne die Gelegenheit nutzen willst, schamlos Werbung zu machen?
Eigentlich nicht. Ich bin auch beim GameStar-YouTube-Kanal immer wieder unterwegs mit meinen Videos. Da könnt ihr mal vorbeischauen, aber sonst alles gut.
Das ist ja fantastisch. Das heißt, deine quasi Ehrenwerbezeit können wir für GameStar nutzen. Fantastisch. Ja, GameStar-YouTube-Kanal, ganz toll. Diesen Talk werdet ihr vermutlich auf GameStar Talk oder im GameStar Podcast Feed gesehen haben. Lasst doch auch da gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und mich selbst findet ihr, Maurice Weber, auch auf Twitch und YouTube, wo es unter anderem auch recht viele Strategieanalysen gibt. Auch wenn ich tatsächlich Millennia damals ein bisschen verpasst habe, weil andere Dinge gerade passierten und mit großer Neugier vor allem so ein bisschen vom Rand den Krieg in der deutschen Strategieszene um dieses Spiel mit. Ich hab's schon ein bisschen angespielt, aber ja. Abmod ist jetzt auch fertig. Punkt. Aus. Dieser Talk ist vorbei. Die Krise auch, wenn sie denn je existiert hat. Es wird alles gut. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Punkt.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.